Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Kleine Planänderung, liebe Leute. Das hier ist nicht, wie angekündigt, unsere große Saisonabschlussfolge mit den Tiki-Taka-Awards, Team of the Season und so weiter. Nein, am Wochenende ist ja noch was passiert, speziell um einen Namen, der hier nicht mehr genannt werden darf. Dazu später mehr. Aber einen Namen, den traue ich mich noch auszusprechen. Das ist der Name von Alex Troika. Moin.
Moin, servus.
Hola, servus.
Servus. Saison vorbei.
Ja.
Offiziell. Aber wir stehen natürlich noch unter dem Eindruck, nicht nur des letzten Spieltags, du stehst natürlich unter einem ganz anderen Eindruck, nämlich einer, Transferabsage. Die wird natürlich weitreichend besprochen. Also Kylian Mbappé ist natürlich das große Thema. Nils Kern spürt Schmerzen im Herzen, in der Brust. Über den werden wir natürlich sprechen, über die Personalie. Und was gestern Abend so passiert ist, viel war es ja eh nicht, La Liga. Fast alle Entscheidungen waren ja getroffen. Aber der Abstiegskampf hatte es richtig in sich.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wollen wir damit anfangen oder willst du?
Du willst ja
Allgemeines bestimmt wieder loswerden, wie immer.
Gemütlichen erstmal anfangen. Erstmal müssen wir noch zwei neue Patrons begrüßen. Das ist Philipp Madridista, was der wohl für ein Fan ist, ist offensichtlich. Und auch noch Jonathan hat sich angemeldet, der ist wiederum Barca-Fan. Also herzlich willkommen in die Runde da.
Bienvenido.
Bienvenidos, genau. Wir uns haben geschrieben Maurice, Robin, Tom, da kommen ein bisschen Input und Fragen. Aber wir fangen an, wie schon die letzte Folge, mit ein bisschen Lob. Da haben wir eine E-Mail bekommen vom Jürgen. Die ist wohl auch schon ein bisschen alt, haben wir jetzt erst gesehen, sorry. Aber er schreibt uns, ich bin seit langem begeisterter Hörer und freue mich immer wie ein kleines Kind über jede neue Folge. Das klingt schon mal schön. Und er schreibt weiter, ich bin zwar kein Patreon, aber würde mich über einen Shoutout freuen. Denn Marcel meinte ja, ihr erinnert euch, liebe Leute, das ist Marcel, der Eintracht-Fan, der jetzt, der auch im Camp Nou oder in Barcelona mit dabei war. Jürgen schreibt weiter, Marcel meint ja, dass er seinen Sohn Santiago nennen wird. Mein Sohn kam im Januar auf die Welt und hört auf den Namen Jordi. Zu welchem Lager er gehört, sollte anhand des Namens klar sein. Falls nicht, es handelt sich um den Schutzpatron von Barcelona und Katalonien. Aha, haben wir wieder was gelernt, Alex. Erstmal Glückwunsch an Jürgen.
Ich weiß das ja nicht, du hast das gelernt.
Echt? Das ist der Schutzpatron?
Ja, natürlich. Okay. Das weiß doch jeder. Aha. Im Barcelager. Aber schöner Name, tolle Sache. Alles Gute dem Jungen, genau. Alles Gute der Mama.
Januar-Kinder sind die Besten.
Das weiß ich nicht, aber ist natürlich schon ein bisschen her. Nee, die E-Mail wurde nicht zugestellt. Ich habe das Jürgen auch geschrieben. Irgendwie spinnt meine Weiterleitung von der Tiki-Taka-E-Mail an meine persönliche E-Mail. Wurde nie weitergeleitet. Glücklicherweise hat mir Jürgen dann die persönliche E-Mail eine Mail geschickt, sonst wäre das völlig untergegangen. Also sorry dafür und natürlich, ja, nochmal ein Bienvenido an den kleinen Jordi, auch wenn es schon ein paar Monate her ist.
Ja, Januar-Kinder machen Spaß, aber bei Luis geht es jetzt langsam los mit dem Zahn. Er hat vorhin ganz schön geschrien. Also falls ihr später was hört, liebe Leute, ja, dann wisst ihr, da drückt sich wohl langsam was irgendwie durch und raus. Und ja, bei Marcel ist es jetzt auch bald soweit. Der war jetzt in Madrid, hat auch natürlich seinen Tiki-Taka-Aufkleber irgendwo vorm Bernabeu platziert. Aber da auch nochmal Glückwunsch an die Eintracht. Was ist das? Community. Bei uns ist ja nicht nur Marcel, sondern auch Sarah und Moritz sind Eintracht-Fans, hatten sie uns mal geschrieben, zum Europa-League-Sieg. War ja dann doch irgendwie eine schöne Sache, auch wenn Sevilla sich dann doch nicht als so, na, wie sagt man, finalwürdig erwiesen hat, das Stadion und so weiter, die Infrastruktur.
Ja, krasse Sachen, was da, also es war jetzt kein europäischer Cup, aber auf spanischer Cup, aber auf spanischem Terrain. Und was da in Sevilla im Sanchez-Pizjuan vorgefallen ist, war richtig hart. Es gab schon mit Anpfiff keine Getränke mehr. Also nichts zu trinken bei 40 bis 30 Grad. Also ich glaube, da hatte es um 10 Uhr abends noch 32 Grad in Andalusien. Und die, was waren es, 40, 45, 50.000 Fans hatten, zumindest die im Eintracht-Sektor, hatte nichts mehr zu trinken. Die Getränkestände waren geschlossen. Ja. Die haben einfach zugemacht auch. Ja. Auf den Toiletten gab es, glaube ich, auch nichts, weiß ich nicht.
Leitung manchmal kaputt.
Also katastrophale Bedingungen. Ich weiß nicht, wer da schuldig ist. Ist es die UEFA? Ist es der Verein FC Sevilla? Ich meine, das ist ja sein Stadion. Muss der das arrangieren? Muss die UEFA da das Wasser und das ja.
Komische Kiste, ja.
Bier ankarren, ich weiß es nicht, aber absolut Katastrophe, also wirklich furchtbar.
Vor allem sind die Leute ja auch schon 2 Stunden vor Anstoß im Stadion gewesen, also dann wirklich 6 Stunden im Stadion ohne was zu trinken oder irgendwie Toilettenwasser, keine Ahnung.
Katastrophal.
Polizei hat, glaube ich, ab und zu mal noch was durchgebracht, irgendwie ein paar Fläschchen, aber das sind dann auch so 20 Dinger schnell vergriffen, also nee, das war eigentlich nicht final.
Nicht final würde ich, nee, furchtbar, aber ja, im Nachhinein, glaube ich, als Eintracht-Fan schwamm drüber. Es wurde ja mit einem historischen Pokalsieg gekrönt.
Ja.
Von daher Glückwunsch auch an unsere Seite. Für mich ja der verdiente, würdige Europa-League-Sieger. Denn wer den FC Barcelona rauskegelt und im Camp Nou gewinnt, der kann ja so viel nicht falsch gemacht haben in der Saison. Ja. Nee, der hat sich das verdient. Das war ich habe mich auch für die Eintracht persönlich gefreut. War wirklich ein dramatisches Spiel.
Ja.
Schöne Sache. Also Glückwünsche von dieser Seite nochmal.
Ja, das war eine schöne Sache. Jetzt weiß ich nicht, wie wir weitermachen. Die Saison jetzt in La Liga ist ja jetzt dann auch beendet. Wir hatten jetzt Sonntagabend die letzten Spiele und da vielleicht ein paar nochmal Vergleichszahlen. Also es waren wie immer 380 Spiele in dieser Saison und wenn wir das ein bisschen vergleichen, diese Saison mit Fans, mit der letzten Saison ohne Fans, da gab es eben, was meinst du, hinsichtlich Heim- und Auswärts Vorteil, hat sich das bemerkbar gemacht, dass es da Unterschiede gibt zwischen letzter und dieser Saison oder ist es im Endeffekt irgendwo gleich?
Ich glaube schon, dass es bemerkbar macht. Normalerweise ist es ja so 60-40, glaube ich, mittlerweile. Also 60% der Heimspiele werden gewonnen mit Zuschauern. Das hatte sich ja ausgependelt ohne Zuschauer während Corona und ich würde sagen, das hat sich jetzt vielleicht nicht genauso wieder zurückgependelt, aber schon wieder eher Richtung, also roundabout 60, weiß jetzt nicht die genaue Prozentzahl, aber ungefähr 60-40 kann man sich immer merken. Ich würde schon sagen, ja.
Ja, wobei 60-40 wäre dann gerechnet ohne Unentschieden.
Ja, genau. Also 60% der Heimspiele werden gewonnen und 40% werden nicht vom Heimteam gewonnen. Das war jetzt so die simple Rechnung.
Ja, und es sind tatsächlich ein paar Heimsiege mehr. 2021 waren es 158 Heimsiege, das sind 41% aller Spiele. Und jetzt 2021/22 waren es 165 Heimsiege, 43% immerhin, aber dann eben auf der anderen Seite nur 27% Auswärtssiege der Auswärtsmannschaften, 104 an der Zahl. Und vergangene Saison waren das mehr Auswärtssiege mit 113, damals 29%. Also merkt man schon, die Fans dann doch irgendwo können ein Faktor sein, gar keine Frage, das war irgendwo klar. Nur eben jetzt für den FC Granada, wir gehen direkt zum Abstiegskampf, waren die Fans dann am letzten Spieltag doch kein Faktor. Oder irgendwie hat es dann nicht sollen sein. Wir haben ja noch in der letzten Folge gesprochen, wer wird es jetzt? Granada spielt zu Hause Vorteil und die anderen Cadiz und eben, wer war es noch? Mallorca auswärts. Ich glaube, du hattest ja getippt auf Mallorca steigt ab. Ich hatte noch gesagt, nee, ich glaube, Granada verbockt das.
Ja, bei mir war Wunschdenken ein bisschen dabei. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich hätte, und da habe ich mich im Nachhinein natürlich geirrt, ich hätte gedacht, Granada wird am ehesten gewinnen, weil sie einfach das Heimspiel haben. Also zum einen, alle drei Mannschaften haben gegen Mannschaften gespielt, für die es um nichts mehr geht, aus dem Mittelfeld der Tabelle. Also so gesehen, da Gleichstand, ne? Keiner hatte einen monsterschweren Gegner wie, weiß ich nicht, im Camp Nou oder bei Athletic oder so, sondern alle gegen Teams, für die es um nichts mehr geht, nämlich Espanyol, Osasuna, und Alaves, die abgestiegen waren. So. Ja. Aber dann dachte ich mir, Granada hat das Heimspiel. Das heißt, das ist ja trotzdem auf dem Papier, wir haben gerade die Heimbilanz angesprochen oder angerissen, ist das trotzdem das vermeintlich leichteste Spiel, weil du einfach ein Heimspiel hast gegen eine Mannschaft, für die es um nichts mehr geht. Die anderen müssen auch erstmal auswärts gewinnen und ja, gerade Abstiegskandidaten tun sich ja in der Fremde noch viel mehr schwer als generell irgendwelche Mannschaften. Also auch Top-Teams tun sich ja mitunter mal schwer. Atletico ist jetzt auch nicht prickelnd auswärts. Barca hat irgendwie monatelang auswärts nicht gewonnen unter Koeman. Aber Abstiegskandidaten haben es ja enorm schwer, auswärts zu gewinnen. Deswegen dachte ich mir, am ehesten wird Granada sein Spiel gewinnen. Und bei mir war dann natürlich Wunschdenken dabei, dass Cadiz das Ding gewinnt, weil Alaves ja schon abgestiegen sind, sprich die Köpfe hängen. Und Mallorca, da dachte ich mir, dann bleibt halt Mallorca auf der Strecke. Dass jetzt aber just beide Auswärtsteams gewinnen und das Heimteam, nämlich Granada, zu Hause nicht gewinnt, das ist ein Twist.
Das ist ein Twist. Und dabei waren natürlich die Chancen da. Tragischer Held natürlich Roche Molina, der 40-Jährige, der den Elfmeter verschossen hat in der 75. Minute. Dann auch noch in der Nachspielzeit, ich glaube, Carlos Bacca noch irgendwie Aluminium getroffen. Also Granada hat schon gar nicht so viel falsch gemacht. Und ja, aber einfach, sie hätten einfach noch gewinnen müssen. Und so sind sie wirklich von Platz 16 noch auf 18 durchgerutscht, weil die anderen beiden gewonnen haben, wurden dadurch überholt. Das ist schon echt verrückt, weil Aitor Karanka hatte ja auch eigentlich einen guten Job gemacht, ist jetzt 6 Spiele im Amt gewesen, nachdem er Moreno ersetzt hat, hat da 9 Punkte geholt, unter anderem das 0-0 bei Atletico, was ja auch nicht so selbstverständlich ist, einige Tore eigentlich auch geschossen, dieses 6-2 gab es unter ihm, aber jetzt irgendwie trotzdem nur ein Spiel verloren auch, trotzdem muss da Granada auf einmal noch am letzten Spieltag nach unten den Gang in die Sekunde angeben. Die waren in dieser Saison nur 5-mal auf einem Abstiegsplatz und das auch nie 19. oder 20.
Das ist
schon richtig bitter.
Richtig, also richtig bitter. Ein Spiel hat er, du hast es gerade gesagt, nur verloren. Mhm. Also richtig guten Job gemacht. Im Nachhinein muss ich sagen, naja, vielleicht hätten sie ein paar Spiele vorher den Trainer wechseln müssen. Ne? Denn der Trainerwechsel-Effekt, das ist ja das Krasse, er kam ja überall zum Tragen. Bei Cadiz Trainerwechsel, und sie haben mit Sergio die Klasse gehalten. Da hat es also super funktioniert. Der hat Sergio González, Cadiz-Coach, von 18 Spielen nur 5 verloren. Carranca hast du gerade genannt, nur ein Spiel verloren. Und Javier Aguirre hat ja auch mit Mallorca die Klasse gehalten und hat, glaube ich, 4 von 9 hat er nur verloren, wenn ich mich nicht täusche. Also auch für nochmal, das sind Abstiegskandidaten, das sind richtig, richtig, richtig gute Bilanzen für so dermaßen Schlusslichtler-Abstiegskandidaten, dass es da Granada erwischt. Du hast es ja gesagt. Ja. Super bitter, nur an 5 Spieltagen überhaupt 18. gewesen. Nie 19., nie 20. Auch nie länger als 2 Spieltage am Stück. Also Spieltag 6 und 7 waren sie 18. Spieltag 33, 34 war Granada 18. Dann wieder über den Strich und jetzt just am letzten Spieltag. Das ist einer der bittersten Abstiege, glaube ich, die du so erleiden kannst. Mit verschossenem Elfmeter, mit Top-Chance, also eine Kopfballchance hat er ja auch noch.
Stimmt,
Molina. Molina und dann eben so einen Lattenstreifer. Und sie haben ja angegriffen, sie haben alles probiert. Also das Tor lag auch in der Luft irgendwo. Es kann nicht knapper und bitterer sein, glaube ich.
Ja, schon ziemlich schade. Sie waren jetzt 3 Jahre in La Liga, haben 2 Jahre auch ziemlich gut gespielt, sind ja unter Diego Martinez in ihrer Rückkehrsaison direkt in die Europa League eingezogen, haben auch Copa-Halbfinale, war alles dabei. Ja, und Diego Martinez, der Trainer, hat eben vergangenen Sommer gesagt, irgendwie, ich trete mal freiwillig zurück, irgendwie, es reicht mir. Damals noch Granada Tabellenneunter, Moreno kam irgendwie auch mit viel Hoffnung und Versprechen und irgendwie in Spanien rausgeworfen wurden von Luis Enrique, wollte es nochmal allen zeigen, aber irgendwie hat er da irgendwie die Mannschaft nie so richtig, weiß nicht, führen können. Natürlich nicht nur Martinez fehlt, auch Yankel Herrera hat mir immer im zentralen Mittelfeld gefallen, der ist weg, ist zu Espanyol gegangen und auch Roberto Soldado war vorne so der Top-Torjäger, da hat bestimmt auch einer gefehlt. Ich glaube so, Bacca ist ein guter Backup-Stürmer, war er bei Villarreal zumindest, aber viel kannst du offensichtlich mit ihm nicht gewinnen und auch Molina mit seinen 40 Jahren stößt anscheinend offensichtlich hier und da an seine Grenzen, also da war dann einfach Granada als Team nicht gut genug, aber wäre irgendwie Carranca ein bisschen früher gekommen, wer weiß, hätte das vielleicht doch so gereicht, aber da war dann einfach Puertas, Mila und so weiter, vielleicht einfach nicht gut genug.
Ja, im Nachhinein kannst du, klar, Tabelle lügt nicht und so, ne? 17 Euro in Phrasenschwein. Natürlich, wenn du am Ende unter den letzten 3 stehst, warst du faktisch nicht gut genug. Nichtsdestotrotz, es fehlte ein Tor und oder ein Punkt. Also bei Punkt, wenn sie einen Punkt mehr geholt hätten, wären sie ja drin geblieben, weil sie ja den direkten Vergleich gegen Mallorca zum Beispiel gewonnen haben. Also mit 39 Punkten wären sie aufgrund des direkten Vergleichs drin geblieben. Oder wenn sie eben diesen einen Elfmeter einfach reinmachen, gewinnen sie, dann haben sie ja sogar 2 Punkte mehr, dann bleiben sie auch drin. Also es kann ja nicht knapper sein, von daher nicht gut genug, faktisch richtig, aber es kann nicht knapper sein. Und um ehrlich zu sein, man kann natürlich auch argumentieren, vom Kader her, ähnlich wie bei Levante, müssten sie gut genug sein, um nicht nur die Klasse zu halten, sondern auch mindestens 15, 14, 13, 12, 11 zu werden. Also Granada hat ja einen Kader, der wesentlich besser ist als der von Mallorca, als der von Cadiz, auch als der von Rayo beispielsweise. Du kannst auch argumentieren als der von Osasuna vielleicht. Also ich finde den Granada-Kader wirklich gut und da muss mehr drin sein als nicht nur der Nichtabstieg, sondern eigentlich, du musst eigentlich locker vor, zumindest vor Mallorca musst du schon ein paar Punkte landen. Also das war auch zu wenig rausgeholt. Da geht die Hauptkritik natürlich jetzt nicht an Carranca, sondern logischerweise Moreno. An den Vorgänger Robert Moreno, der ja da eine sehr schlechte Bilanz einfach eingefahren hat. Ich glaube, der war ja auch irgendwann irgendwie 12 Spiele oder so ohne Sieg, so zwischen Spieltag 19 und Spieltag, weiß ich gar nicht, 28, also 9 Spiele, 10 Spiele, irgendwie sowas ohne Sieg. Das ist dann halt immer, ja, bitter, so eine lange Bilanz. Und im Endeffekt da dazwischen, oder da passierte dann im Endeffekt der Abstieg, ne? Während dieser 9, 10 Spiele Sieglosserie, da, wenn du einfach einen Sieg mehr holst, und es hätte ja einer schon gereicht, hättest du die Klasse gehalten.
Ja, und auf der anderen Seite, so schade es für Granada ist, ich freue mich natürlich ein bisschen für den FC Cádiz, aber auch da kann man bestimmt, oder könnte der eine oder andere sagen, ja, ist denn der Kader jetzt erstligawürdig? Und sie haben ja auch nur irgendwie 3 Heimspiele gewonnen, das ist ja eigentlich katastrophal. Sind wie vergangene Saison wieder auswärts besser gewesen, also letzte Saison waren sie noch diese überraschende Aufstiegsmannschaft, haben auch Real und Barca ein bisschen geärgert. Jetzt diese Saison sind sie ungeschlagen gegen den Meister Real, 2 unentschieden, auch Barca ja, glaube ich, beide Spiele geärgert. Und ja, sind eben auch dann bekannt für ihren besonderen Spielstil mit durchschnittlich, 23% Ballbesitz und so weiter. Auch jetzt nicht die besten Passquoten. Das ist schon immer überschaubar, aber da sage ich eben immer, das ist genau der Stil. Man weiß genau, was man kommt. Sie spielen eigentlich jedes Spiel so, außer gegen Real Madrid, da waren sie offensiv eigentlich ziemlich gut. So sind sie auch schon hochgekommen. Und ja, vielleicht ist dann dieser Code dann nächste Saison mal entschlüsselt. Aber irgendwie haben sie damit Erfolg, das respektiere ich. Und ja, auch da eben der Trainerwechsel. Also Sergio, 25 Punkte aus 18 Spielen geholt unter Alvaro, dem Vorgänger der Legende, die auch unter Tränen verabschiedet wurde. Wahnsinn, 20 Spielen, nur 14 Punkten. Und dieses Pech, was Granada jetzt am Sonntag hatte, Chancen verballert, das hatte eben Cádiz davor gegen Real Madrid, also eigentlich hätte Cádiz da schon 2 Punkte mehr verdient gehabt, in Anführungszeichen, dann hätten wir jetzt eine andere Lage, aber so, Cádiz rettet sich und ist ja auch so beliebt, sage ich mal, bei uns vielleicht auch im Team oder in unserer Community, weil sie der einzige Verein sind, La Liga-Verein mit einem deutschen Account auf Twitter, was ja auch immer irgendwie ein bisschen kultig ist, von dem her Glückwunsch da nach Cádiz und ich freue mich natürlich auf die 2 besten Auswärtsfahrten der Saison, Mallorca und Cádiz.
Die sind doch bei dir jetzt schon gebucht.
Ja, Friday.
Schön an den Strand, ne? Das gefällt dir. Also für mich war hinten raus nochmal der Nichtabstieg der Klassen halt verdient, weil Sergio González herausragende Arbeit geleistet hat. Ich musste auch nicht nur den Hut ziehen, sondern mich auch entschuldigen. Bei der Anstellung von Sergio hatte ich gesagt, Cádiz macht mir keine Hoffnung, der Trainer Wechsel gibt mir kein Glauben, keine Hoffnung, weil er mit Valladolid ja mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen ist. Und da habe ich nichts gesehen von irgendwelchem spielerischem Esprit, wo ich sage, oder dass sie so stark gegen den Ball agieren, wo ich sage, der Trainerwechsel gibt mir jetzt Hoffnung oder Glaube. Ich habe gedacht, mit Sergio steigen sie ab. Und er hat mich eines Besseren belehrt, er hat mich Lügen gestraft. Für mich hochverdient. Nur mal die Bilanz gegen Top 6 Teams. Achtung, sie haben unter Sergio, sie haben bei Barca gewonnen, sie haben gegen Villarreal gewonnen, sie haben gegen Real Madrid unentschieden gespielt, hätten gewinnen müssen, auch da verschossene Elfmeter und sie haben in Sevilla unentschieden gespielt. Alles in den letzten 6-7 Wochen. Also gegen absolute Top Teams, man kann argumentieren, mit Abstand das schwerste Restprogramm. Wirklich super Ergebnisse geholt. Der Spielstil ist wesentlich aktiver und besser als unter Cervera. Also sie stellen sich überhaupt nicht mehr so tief rein. Klar, im Camp Nou waren sie natürlich tief gestanden, aber auch da tolle Umschaltsituationen gehabt. Also sie spielen wirklich jetzt wesentlich besser, aktiver Fußball. Natürlich noch immer nicht vergleichbar mit Top-Teams, aber für ihre Ansprüche ist das wesentlich besser. Hinten raus in den letzten paar Wochen nochmal von 18 Spielen nur 5 verloren. Für mich verdient den Klassenhalt hinten raus geschafft und ja, auch ich habe mich ein bisschen drüber gefreut, gebe ich euch ehrlich zu. Im Nachhinein, wie gesagt, hätte für mich aber eher Mallorca runtergehen können. Die haben es auch geschafft durch ihren Trainerwechsel. Aguirre hat ja letztes Jahr Leganés um ein Haar in der Klasse gehalten. Du erinnerst dich, da war
ja am letzten Spieltag.
Letzter Spieltag gegen Real Madrid, da war da nicht sogar ein Lattentreffer involviert. Ich glaube, Leganés hat, Oscar hat doch an die Latte geschossen. Also da waren es auch Millimeter, Zentimeter, ganz, ganz bitter, dass Leganés da abgestiegen ist unter Aguirre. Jetzt wurde er wieder sehr spät von einem Abstiegskandidaten geholt und diesmal hat er es geschafft. Der mexikanische Feuerwehrmann hält Mallorca in der Klasse. Auch das hätte ich so nicht unbedingt für möglich gehalten. Also auch da absolute Gratulation an Mallorca und an Aguirre.
Ja, und wenn ich so ein bisschen schaue auf unsere La Liga-Prognose vor einem Jahr, was wir da beide als Absteiger getippt hatten, ja, beide keinen richtig getippt. Wir hatten ja beide auch gedacht, dass es einen der Aufsteiger erwischt, aber alle drei Aufsteiger haben sich gerettet. Das gab es zuletzt in der Saison 17-18. Damals waren es Getafe, Girona und Levante und jetzt eben Espanyol sich gerettet, Rayo sich gerettet und Espanyol, Mallorca und Rayo sich gerettet. Wir hatten ja beide Rayo als letzten getippt, weil wir dachten, ja, die Mannschaft, ja, sie haben sich ja auch ein bisschen durch die Playoffs vielleicht durchgemogelt und auch einfach sehr geringer Kader, Chaos-Club, aber irgendwie Falcao in der Hinrunde ein bisschen gebombt, irgendwie sowieso spektakuläre Hinrunde. Sie haben sich gerettet, wir haben beide Elche getippt, du hattest dann noch Mallorca, ich hatte dann noch Cadiz, aber ja, die La Liga-Experten lagen da mal wieder falsch.
Ja, so viel zum Thema La Liga-Experten, ne? Naja gut, bei Cadiz und Mallorca war es ja dann im Ende ein Punkt, ein Tor Unterschied, also das ist, da kann man ja keinem den Vorwurf machen, wenn man die tippt. Und bei Rayo, ganz ehrlich, die Rückrunde war absolut desaströs. Da waren sie ja katastrophenschlecht. Und dass sie die Hinrunde auf Platz 4 abschließen, das kann ja kein Mensch voraussehen. Also da muss ich uns fast schon in Schutz nehmen. Das kannst du ja nicht tippen, dass Rayo so eine Hinrunde spielt. Oder Sechster waren sie, glaube ich, nach der Hinrunde. An Weihnachten waren sie ja Vierter. Ja, Sechster, genau. In der Rückrunde sind sie die schlechteste Mannschaft La Ligas gewesen. Boah. Mit 2 Siegen in 19 Spielen. Also die Rückrunde ist ja, wenn man es übereinander legt, ne, haben sie klar in der einen Hinrunde komplett überperformt, in der Rückrunde auch noch enttäuscht, aber so in der Mitte liegt ja die Wahrheit. Ja. Und ja, man kann dann schon verstehen, warum wir sie als Absteiger getippt haben, wenn man guckt, dass trotzdem nur mit 4 Pünktchen, trotz grandioser Hinrunde, gerade mal mit 4 Pünktchen Vorsprung vor Granada den Nichtabstieg geschafft haben, also den Klassenerhalt.
Aber es reicht und da fast ein bisschen überraschend. Man hat dass jetzt der Verein mit Andoni Iraola verlängern wollen würde, überrascht mich jetzt nicht, ist ja der jüngste Trainer mit 39 Jährchen, aber auch, dass er auch da sagt, ja, doch, mache ich nochmal. Also sie haben da jetzt nochmal ein Jahr dran gesetzt, bis 23 verlängert, da bin ich dann schon gespannt, weil natürlich die Mannschaft in der Rückrunde komplett stagniert und einfach, ja, wie du sagst, die schlechteste Mannschaft 12 Punkte in 19 Rückrundenspielen geholt hat. Dass der sich das jetzt nochmal anholt, so viel, ist ja jetzt nicht so, dass Rayo jetzt so viel finanzielle Mittel bekommt und irgendwie da nochmal groß angreifen kann auf dem Transfermarkt, also mal schauen.
Mal schauen. Was für Spanien aber nicht ungewöhnlich ist, dass Trainer Einjahresverträge bekommen bei so kleinen Vereinen. Ja, das ist ja schon ein bisschen, also wenn man das auf Deutschland überträgt, stell dir vor, St. Pauli steigt auf, ist ja meistens, ne, das Musterbeispiel für die Vereine sind vergleichbar. St. Pauli steigt überraschend auf über die Playoffs, hält dann sofort die Klasse und ist am 18. Spieltag auf Rang 4. Die würden ihrem Trainer einen 8-Jahres-Vertrag geben. Ja. So. Was ist in Spanien der Fall? Der Vertrag läuft aus jetzt im Sommer und dann sagen sie, ja, verlängern wir mal um ein Jahr. Also das ist eigentlich unvorstellbar auf Deutschland, dass so jemand, der so grandiose Arbeit macht, auch wenn natürlich dann die Rückrunde schwach war, aber dass er nur einen Einjahresvertrag A bekommt und B unterschreibt, das ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich. Ne? Das ist ein bisschen auch typisch spanisch, aber aus Trainersicht kannst du es natürlich verstehen, er spielt jetzt noch eine Saison als Erstliga-Coach und dann wird man ja sehen, welcher bessere, größere Erstligist mit mehr Ambitionen und mehr Kohle ihn vielleicht dann abwirbt, wenn es für Rayo ja vielleicht dann doch runtergeht, kann er dann den Verein verlassen. Also aus Trainersicht verstehe ich das schon. Man weiß natürlich nicht, hat er ja vielleicht schon Angebote von, weiß ich nicht, vom Athletic-Club, das könnte ich mir beispielsweise super gut vorstellen. Ne? Genau. Er war ja Ex-Spieler beim Athletic-Club aus Bilbao, mit Marcelino geht es jetzt vielleicht zu Ende. Das würde schon irgendwo Sinn machen, dass er entweder jetzt im Sommer, spätestens aber nächste Saison, dass er dann zurück zum Athletic-Club geht und da übernimmt. Das ist fast schon ein bisschen vorgeschrieben, glaube ich. Also
ja, also das war für mich eigentlich eine wahrscheinlichere Variante, als dass der jetzt noch verlängert. Aber gut, er ist ja da ein bisschen so die Trainer-Nachwuchshoffnung in Spanien. Jetzt nicht der neue Nagelsmann, der da direkte große Erfolge feiern wird, aber schon einer, der einfach mutig spielen lässt nach vorne, der da irgendwie ein bisschen frech vielleicht auch die Mannschaft spielen lässt. Das war in der Hinrunde sensationell. Ich war in Vallecas ein bisschen vor Ort. Das waren einfach immer Festspiele. Keiner konnte glauben, dass Falcao plötzlich da ist und knipsen irgendwie die Mannschaft einfach immer angerannt. Die wussten, sie kassieren vielleicht auch ein, zwei, aber sie machen immer noch ein, zwei mehr. Also das war beeindruckend. Ging in der Rückrunde dann vorbei. Und ja, mal schauen, wie lange er sich da halten kann. Sonst noch Abstiegskampf haben wir jetzt, glaube erstmal nichts, ne? Dann gehen wir zu der anderen Entscheidung, die wir an diesem letzten Spieltag noch haben. Da ging es dann noch um Platz 7. Und wenn ich da auch nochmal schaue, was wir vor einem Jahr getippt hatten. Erstmal, wir hatten beide Betis und Real Sociedad in der Abschlusstabelle als Europa-League-Teilnehmer. Ich immerhin die Reihenfolge richtig. Betis vor Real Sociedad, du umgedreht. Aber du hattest dann Villarreal auf Platz 7. Ich hatte da Celta Vigo sogar. Die sind jetzt am Ende Elfter geworden. Auch wenn Iago Aspas wieder eine starke Saison gespielt hat, egal. Villarreal hat sich doch noch hingerettet und da ein bisschen Geschichte geschrieben. Es war jetzt der erste Sieg im Camp Nou seit 2008. Unai Emery hat 13 Mal mit allen möglichen Vereinen im Camp Nou gespielt, nie gewonnen und jetzt eben das erste Mal dort gewonnen. Und Barca war bisher Villarreal der Lieblingsgegner. Also sie waren jetzt 27 Spiele ungeschlagen gegen Villarreal. Das ist die historisch größte Serie ever von Barca gegen irgendeinen Gegner. Ja, das musste dann wohl jetzt am letzten Spieltag mal sein, dass die Serie reißt. Also da, Villarreal rettet sich auf Platz 7.
Ja, hätte ich so auch nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Weil ich ich habe ja auf Barca getippt und ich habe ja dann hinten raus bei Athletic gegen Sevilla unentschieden getippt. Und das hätte ja dazu geführt, dass dann der Athletic Club aus Bilbao Siebter wird. Ich hätte gedacht, dass Barca dass Villarreal vielleicht gar nicht so Bock hat auf die Conference League. Sie haben jetzt Champions League gespielt, waren im Halbfinale, dann ist ja das Mindestziel ja eigentlich die Europa League gewesen. Die haben sie verpasst gegen Real Sociedad im K.O.-Endspiel am 37. Spieltag. Deswegen dachte ich mir, boah, die sind jetzt vielleicht so, da hängen die Köpfe, die Saison ist dann hinten raus ja schon vielleicht ein bisschen enttäuschend. Also die La Liga-Saison, ne? Nicht die internationale, aber nur Platz 7 ist ja trotzdem für Villarreal eine Enttäuschung. Das muss man ja so ohne Wenn und Aber sagen. Das Ziel ist ja immer quasi optimalerweise Vierter zu werden und wenn nicht, dann zumindest Fünfter oder Sechster. Da ist Siebter werden enttäuschend, vor allem wenn du bedenkst, dass sie 11 Punkte Rückstand haben auf Rang 4. Das ist schon auch ziemlich viel auf Sevilla.
Oh ja.
Und deswegen dachte ich mir, boah, vielleicht haben die gar nicht so Bock auf Conference League. Ne? Ist ja nur der drittklassige europäische Wettbewerb und der Athletic Club aus Bilbao wird aber dafür brennen, endlich wieder international zu spielen. Und Sevilla hat ja auch nicht so Bock seit Wochen und dann holen die halt den einen Punkt und Barca hat Lust, sich vernünftig zu verabschieden. Im Camp Nou gibt es halt einen Sieg. Das war's so. Jo, aber irgendwie die Rechnung ohne das recht wankelmütige Barca gemacht. Ja. Die mal wieder, ja, irgendwie passend zu der Saison einen Auftritt hingelegt haben, der so schlecht nicht war, um ehrlich zu sein, aber auch nicht wieder mal nicht gut genug war, vor allem nicht entschlossen genug vor dem Tor. Und am Ende gab es dann wieder eine Niederlage zu Null. Fünfte Heimniederlage für Barca. Und das, absolut berechtigt, Ich glaube, es gab seit 20 oder 30 Jahren nicht mehr so viele oder 40 Jahren. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, also schon wirklich heftig. Vor allem aber erinnert es irgendwo stark an die Auftritte beispielsweise gegen Cádiz und gegen Rayo. Beides waren ja 0-1 Niederlagen. Bei beiden war Barca optisch überlegen, hatte einen höheren XG und wenn sie am Ende 1-0 oder 2-1 gewinnen, sagt jeder, ja, passt. Naja. Verdient, ist okay, so Leistung hat gepasst. Aber irgendwie so geraten sie jeweils in Rückstand und dann verlieren sie das Selbstbewusstsein, was ja logischerweise nach einer enttäuschenden Saison auch nicht so da sein kann, verlieren den Faden und dann haben sie kaum noch Chancen und dann plätschert es vor sich hin und sie sind so bemüht. Na, das Typische wie in der Schule, er war stets bemüht, ja, das trifft auf Barca zu, erneut gegen Villarreal, traf auch gegen Cádiz zu, traf auch gegen Villarreal zu, aber es reicht dann irgendwo nicht, du bist nicht voll entschlossen, du hast nicht die vollgrößten Chancen. Ja, und der Gegner kann natürlich auch ein bisschen Fußball spielen, ne? Also Villarreal ist ja auch nicht ganz so schlecht. Und wenn du ihn dann noch zum Tore schießen einlädst, wie Adama Traoré vor dem 0-2.
Ey, Leute. Ein starker Assist.
Spötter sagen, der Beste der Saison von Adama Traoré.
Ja.
Also ein Querschläger halb hoch durch den eigenen Strafraum. Ohne Witz, das lernst du als Achtjähriger in der Jugend von irgendeinem Verein, dass du das nicht machen sollst. Also wenn du so fahrlässig dann auch agierst, solche Böcke wieder machst, dann passt es irgendwo zu seiner Saison, dass du wieder verlierst und im Endeffekt wurde Villarreal mal wieder eingeladen zum Siegen. Und deswegen passt das irgendwie zur Saison des FC Barcelona, zur sehr bitteren La Liga-Saison vor allem, aber auch international war es ja extrem bitter, dass man wirklich so eine verkorkste Saison dann so abschließt durch eine Niederlage.
Ja, Xavis erste 37 Spiele jetzt, 20 Siege, okay, 9 Unentschieden und dann 8 Niederlagen, das tut dann schon weh. Es ging um nichts mehr jetzt am letzten Spieltag. Man war sicher Zweiter. Und ja, es lief ein bisschen was schief, aber trotzdem so oft daheim dann auch irgendwie sich zu ergeben oder irgendwie es einfach nicht zu schaffen, schon sehr bitter. um nochmal kurz Villarreal zu loben. Die haben jetzt dann durch das zweite Tor von Moy Gomez dann auch die 100-Tore-Marke in dieser Saison wettbewerbsübergreifend geknackt. Das hatten sie bisher nur zweimal, auch vergangene Saison und einmal noch 2005, damals waren es 101 Tore. Jetzt die Frage, zwei andere La Liga-Teams haben es auch wettbewerbsübergreifend geschafft in dieser Saison. Wer ist es?
Real Madrid und Betis.
Sehr gut. Stark. 118 Real Madrid und Betis auch 100.
Stark. Endlich mal eine Quizfrage sicher nach Hause gebracht, ohne lang rumzudrucksen oder zu überlegen. Genau. Also Real war ja klar und dann bei Betis wusste ich, ja, also.
Ja. Ja. Hast du gut verwandelt, sehr gut.
Habe ich gut verwandelt, schön. Ja, also für mich noch auch noch ein Wort zu Villarreal. Unterm Strich ja trotzdem verdient. Also siebter Platz. Also Athletic Bilbao hätte für mich den europäischen Fußball nicht verdient gehabt. Das war eine völlig durchschnittlich biedere Ligasaison. Villarreal ist schon verdient mindestens siebter geworden, aber trotzdem unter den eigenen Möglichkeiten geblieben, wie ich finde.
Ja, deswegen hatte ich ja auch Villarreal ein bisschen außerhalb der Top 7 getippt zu Saisonbeginn, weil ich mir schon dachte, Fokus unter Emery ein bisschen immer zu sehr auf andere Wettbewerbe, eben international. Und natürlich ist das auch sensationell, dass die im Halbfinale waren und irgendwo noch nach anderem Höherem gestrebt haben. Aber hat man schon gemerkt, dass hier und da speziell in der Hinrunde ein bisschen der Fokus in der Liga gefehlt hat. Aber jetzt Athletik, die haben jetzt speziell die letzten Wochen nochmal Atletico geschlagen und irgendwie nochmal ein paar rausgehauen. Da hat plötzlich doch nochmal mitgemischt. Aber ja, ich weiß nicht, ich hätte mich schon gefreut, Bilbao mal wieder international zu sehen. Es ist ja auch nur Conference League, da passt vielleicht auch der Athletic-Club hin.
Ja, absolut.
Die hätten sich da bestimmt auch gefreut.
Da gehe ich mit, da gehe ich mit. Das, ja. Da gehe ich voll mit. Ich hätte es dann auch so gesehen, gegönnt, dass sie europäisch spielen, aber auf die Saison gesehen war das, glaube ich, schon verdient, dass sie nicht europäisch spielen, weil einfach von 38 Spielen haben sie 24 nicht gewonnen, der Athletic Club. 13 Unentschieden, 11 Niederlagen, das ist schon sehr, sehr viel. Das ist deswegen mit 55 Pünktchen dann europäisch spielen. Ja, Villarreal hat auch nur 59, die haben auch angesichts ihrer Möglichkeiten irgendwo ein bisschen enttäuscht, aber ja, wer so weit in der Champions League kommt, der hat es dann schon verdient, dass er zumindest irgendwo europäisch spielt, wenn auch im drittklassigen Wettbewerb nur.
Das schon. Bei Athletic wie immer erwähnenswert, ein absolutes Muss, Iñaki Williams, er hat es tatsächlich geschafft. Auch die sechste Saison in Folge nicht ein einziges Spiel verpasst. Es bleibt einfach unfassbar, diese Statistik. Wir reden ja nicht nur über Verletzungen, sondern auch über keine Sperren, die er sich holt. Und trotzdem ist ja Athletik hat jetzt nicht so die große Auswahl, dass da auch mal, dann kann ja nicht mal groß rotiert werden.
Also auch kein Corona in der aktuellen Zeit.
Kein Corona, ja.
Auch kein, einfach eine bescheuerte Erkältung, ja?
Ja,
das gibt's nicht. Gehst du einfach mal bei Regen joggen und dann zieht's halt rein. Keine Ahnung, Fußballer haben ja selten Erkältung. Aber trotzdem, ne, dass du wirklich nie irgendwas hast. Du kannst ja auch mal einfach die kleine Zehe am Ecktisch stoßen und dann fällst du halt just von Freitag bis Montag aus. Ne, aber nicht mal das.
Wie oft also, bei Real ist Gastroenteritis gab, jetzt bellende Rückenprobleme. Ja,
gut, das sind auch nie was. Ja, das sind auch andere Geschichten. aber ja, also allein der Kollege Hazard soll da wirklich mal anrufen. Im Baskenland bei Bilbao. Iñaki, wie machst du das?
Ein paar Pinchos essen.
Keine Ahnung. Also wirklich, wirklich krass.
Okay. Noch kurz Athletik. Jetzt Marcelino hat mal schon angedeutet letztes Mal, dass da wohl was passieren könnte. Und ich glaube, er hat jetzt nochmal gesagt, von wegen, über seine Zukunft wird sich jetzt entscheiden, die Tage. Also vielleicht muss da der Athletik-Club mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen. Umso überraschender, dass da Andoni Iraola jetzt doch noch verlängert hat. Aber vielleicht einigt man sich doch noch auf eine neue Saison. Ich weiß nicht, worauf auch Marcelino schielt. Er ist ja dann schon, wäre vielleicht auch mal für die Champions League fällig. Aber bei drei Teams wird nichts frei und beim FC Sevilla, ob jetzt Lopetegui, glaube ich jetzt auch nicht, da wäre eher ein Diego Martinez dann vielleicht, dass sie sich den holen.
Ja,
wenn Lopetegui freiwillig.
Ich könnte mir vorstellen, dass er auf einen Verein schielt, der ein bisschen größere Europacup-Ambitionen hat und auch Gelder in die Richtung mannschaftsmäßig Verstärkung möglich sind.
Ja, aber denn wird das, doch keiner frei jetzt
außer Sevilla. Nee, aber weil du fragst, worauf er schielt, also auf einen Top-7-Club und nicht dem Club, der, ja, 8., 9., 10. wird Jahr für Jahr, weil das natürliche Habitat von Athletic Bilbao ist. könnte ich mir vorstellen, dass du da merkst, ja okay, viel mehr geht leider mit diesem Kader mit diesem Verein nicht, außer eben so weit wie möglich im Pokal. Klar, da will man optimalerweise immer ins Finale, aber dann ist ja leider auch fast immer Schluss, just im Finale. Ab und zu überrascht und der Supercoppa, aber mehr geht halt nicht. In der Liga wirst du einfach immer nur normalerweise bestenfalls Achter. Ja. Vielleicht denkt er sich auch, ja, das reicht mir nicht, ich würde schon gern mal, ne, siehe Villarreal da mal in der Champions League vielleicht mal in ein Viertelfinale kommen mit meinem Verein. Also er hat selber gesagt, auf der PK vor dem Spiel, nächste Woche, also diese Woche jetzt, wird die Zeit dann reif sein, um zu sprechen und um Entscheidungen zu treffen. Und das klingt für mich, dieses Zitat, irgendwie ein bisschen nach Abschied. Jo. Muss nicht sein, dass es so kommt. Weiß nicht, ob er irgendwelche Angebote hat oder ob er, ne, sich was erhofft oder so, aber es klingt eher nach Abschied und nicht nach Verbleib. Mal gucken.
Es bleibt trotzdem, also du hast recht, ja, er hat ein großes Format, ist für mich auch ein Top-Trainer, der müsste schon international spielen, aber trotzdem war jetzt die Athletik-Saison keine langweilige, die waren ja auch im Copa-Halbfinale, da fast Finale noch gegen Valencia halt gescheitert, Supercopa-Finale, auch davor die Saison, als Marcelino dann im Winter kam, waren dann auch noch irgendwie zwei Endspiele. Ist jetzt nicht so, dass denen da langweilig wird, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, wenn wir jetzt so die Top 9 Teams anschauen, wo irgendwie international was gehen könnte, 9. wäre Valencia, da wird er bestimmt nicht zurückkehren wollen. Real Sociedad, Alguacil wird bestimmt weitermachen und wenn nicht, dann kommt da Xabi Alonso hoch. Betis macht natürlich Pellegrini weiter, Atleti Barca wird nichts passieren, Real sowieso nicht. FC Sevilla gehen wir jetzt dahin, hat man auch schon angedeutet, ich glaube, Monchi will schon weitermachen mit Lopetegui, aber er sieht vielleicht selbst an, irgendwie kommt er auch nicht weiter, also ein bisschen ähnlich wie Marcelino. Ist vielleicht auch manchmal zu emotional dabei, holt nicht das Maximum raus aus dem Kader, aus einem sehr guten Kader eigentlich. Es ist ja trotzdem eine tolle Saison, 70 Punkte. Aber es wäre trotzdem irgendwie mehr möglich gewesen. Man hat die beste Abwehr, 30 Gegentore. Das hat zuletzt war Sevilla die beste Abwehr der Liga, das war 1951. Da schon mal spektakulär. Bono ist jetzt, hat die Zamora-Trophäe gewonnen, also man hat den besten Torhüter mit den im Schnitt wenigsten Gegentoren. Darum geht's. Der kassiert nur alle 116 Minuten Gegentor. Thibaut Courtois ist der Zweite mit 112. Das hatte Sevilla noch nie, den besten Torhüter. Also es gibt schon gute Dinge, wo man auch weiter drauf aufbauen kann. Aber ich glaube einfach, Lopetegui ist vielleicht auch ein bisschen, ja, genervt. Jetzt gab es Pfiffe zuletzt, wenig Siege im letzten Schlussdrittel, da ein bisschen die Puste ausgegangen. Dass vielleicht da dann eher noch was passiert, dass wir vielleicht Marcelino oder Diego Martinez, das wäre, glaube ich, eher mein Kandidat, der jetzt seit einem Jahr frei ist. Und
ja gut, wir gucken jetzt natürlich nur auf Spanien aus Sicht Marcelinos. Du weißt ja nicht, hat er ein Angebot von einem englischen Club oder so, okay, keine Ahnung, oder lockt ihn die Wüste mit Abermillionen an Gehalt, weiß ich ja nicht, ne? Können wir ja nicht einschätzen, sollte man nicht ausschließen, keine Ahnung.
Spanische Trainer sind ja auch mal ganz beliebt in England, das stimmt.
Nicht nur in England, wie gesagt, in der Wüste, in China, ich habe keine Ahnung, gibt es keine Gerüchte, aber ich will es nur in den Raum stellen, man weiß es ja nicht. Wir werden abwarten, wie gesagt, seine Aussage ist recht eindeutig, dass er offenbar nicht so super happy ist, darüber da zu bleiben oder dass er andeutet, dass er sich über vorstellen könnte, ja, aus Bilbao wegzugehen. Man muss es abwarten, man muss auch abwarten, was in Sevilla passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich da trennt in beiderseitigem Einvernehmen, wie es dann immer so schön heißt, von Lopetegui. Denn man sollte nicht vergessen, die Rückrunde war enttäuschend. In der Hinrunde war Sevilla das zweitbeste Team La Ligas mit nur 2 Punkten weniger als Real Madrid. 41 Punkte in 19 Spielen. Das ist brutal stark. Das ist Meisterkurs, logischerweise, sagt ja die Hinrundentabelle. Rückrundentabelle war Sevilla siebtbester. Also bester kann man ja fast nicht sagen. Ne? Das ist eine Enttäuschung einfach.
Conference League.
Da hatte man, wie viel sind es? 14 Punkte Rückstand auf Real Madrid. Real war in Hinrunde und Rückrunde die beste Mannschaft Spaniens. Also die Rückrunde ist halt meistens das, was hängen bleibt. Und hängen bleibt dann eben auch das Enttäuschende aus in der Champions League. Vorrunden aus, nicht mal Achtelfinale oder Viertelfinale, Vorrunden aus. In der Europa League ist man an West Ham gescheitert. Ja, ein sehr schwerer Gegner, ist ja auch Top-7-Team in England. Aber auch das war sehr, sehr enttäuschend. Da ist man sehr früh raus. Ich meine, im Achtelfinale war es. Das war keine so prickelnde Saison im Nachhinein. Vierter ist das absolute Minimalziel. Das hat man erreicht, aber mehr eben auch nicht aus Sevilla-Sicht. Man wurde nur Siebter mit 16 Punkten Rückstand hinter Real Madrid, obwohl man an Spieltag, weiß ich gar nicht, 22 noch auf Augenhöhe war. Also es wurde wirklich schlechter und schlechter und schlechter und biederer, was Sevilla da gezeigt hat. Deswegen, ich könnte verstehen, dass man da als Verein sagt, tja, wir gehen so in Klausur und dann ähnlich wie beim BVB, da war es ja auch super überraschend, dass man sagt, Saisonanalyse hat ergeben, wir probieren was Neues. Also mich würde das nicht überraschen und ich könnte es auch aus Vereinssicht, aus Monchis Sicht nachvollziehen.
Mal schauen, weil, wie gesagt, Kader ist gut und da wird es jetzt auch nicht den ganz großen Umbruch geben, weil man ja viele Spieler mit Potenzial auch noch hat, Rafa Mir und so weiter. Deswegen wird jetzt Lopetegui da nicht 10 verkaufen und 10 neue fordern. Also sind wir sehr gespannt, das werden wir verfolgen bei Tiki-Taka. Wir haben noch einen Verein, über den müssen wir auch reden, was passiert ist. Das ist jetzt eben der Tabellenneunte, der hat überraschend doch noch gewonnen gegen Celta Vigo mit 2-0, der FC Valencia. Nur irgendwie hat es keiner gesehen oder gut, ein paar hundert Fans waren im Stadion, aber die anderen 1000 Fans, ja. Beeindruckende Bilder, die standen einfach davor, die 90 Minuten, haben weiter protestiert gegen Peter Lim. Wir haben es geteilt auf Tiki-Taka, dass das Video, die Bilder, sehr beeindruckend, kennt man so auch nicht. Da läuft das Spiel, der Ball und dann, boah, links sind die Fans alle.
Ja, verrückt. Richtig krass. Eine Drohnenaufnahme hat das ja, oder Helikopter oder Drohne hat das gezeigt, wie das Spiel läuft und links in den Straßen stehen die Fans aus Protest und protestieren und boykottieren das Spiel der Mannschaft und protestieren gegen Meriton, die Firma von Peter Lim und eben Investor Peter Lim, damit er endlich den Verein verkauft. Also die Proteste von Valencia begleiten uns ja jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren, aber das ist so mit der beeindruckendste aufgrund der Bilder, die so stark sind, die so wow, also wirklich absolute Gänsehautbilder, schaut euch nochmal an auf unserem Twitter-Account. Nur bringen wird es, glaube ich, nichts, weil das dem Peter Lim einfach völlig scheißegal ist. Der macht, was er will. Das ist wirklich, hat sein Spielzeug. Er wird jetzt wieder übrigens Spieler verkaufen im Sommer. Ja. Da wird es wieder einen Ausverkauf geben. Die Rede ist, Gaia wird gehen und Soler werden gehen, weil beide, glaube ich, ihren Vertrag nicht verlängern wollen, haben nur noch ein Jahr Vertrag. Sprich, letzte Chance für Valencia Kohle zu kassieren. Und Angel Murti. Letzte Woche hatten wir es ja besprochen, da gab es Leaks von irgendwelchen Sprachnachrichten oder Unterhaltungen.
Meeting wurde aufgenommen.
Oder so, wo er auch sagt, ja, wir brauchen Geld, wir werden verkaufen und wenn Soler nicht verlängert, dann werde ich ihn fertig machen in der Presse. Also das zeigt schon auf, da wird wieder das Chaos ausbrechen im Sommer. Da werden wieder Spieler gegangen werden, verkauft werden, verscherbelt werden. Von daher jetzt.
Immerhin mit Hugo Duro wurde verlängert, aber das ist wohl auch der einzige.
Wer weiß, ob Bordalas Bock hat, der soll wohl auch, also Murti hat glaube ich auch gesagt, dass er nicht der umgänglichste ist, irgendwie ein schwieriger Typ, völlig überraschend, wer hätte das gedacht. Ob der dann Bock hat, dass er die halbe Mannschaft jetzt verliert, vor allem, dass er absolute Stamm- und Schlüsselspieler, also Soler und Gaia sind ja die beiden Kapitäne, die mit Abstand besten Spieler in diesen wichtigsten Spieler in der Mannschaft, wenn du die verlierst, wie sehr Bock hast du dann als Trainer auch, du willst ja da was aufbauen und nicht quasi Jahr für Jahr einen Umbruch machen müssen. Neunter war jetzt schon hinten raus okayisch, es wäre mehr drin gewesen, aber jetzt nicht europäisch mehr, sondern vielleicht maximal, dann wären es halt Achter. Viel besser wird das nächstes Jahr auch nicht. Also Neunter ist wahrscheinlich höchste der Gefühle, wenn sie nächstes Jahr Spieler verkaufen. Von daher, wird uns da, glaube ich, in Valencia noch einiges an Turbulenzen bevorstehen. Vor allem, wenn die Fans dann erneut protestieren, wenn beispielsweise Gaia Vereinslegende Kapitän geht, wenn Soler gehen sollte. Da wird es wieder rund gehen in Valencia. Also,
aber vor zwei Jahren mit den Abgängen von Parejo, von Ferran Torres und so weiter, hat Peter Lim auch nicht gejuckt. Ihr kennt immer noch die berühmte Story von Peter Lims Tochter, glaube ich. Das ist unser Club, wir können damit machen, was sie wollen. Das zeigen sie Jahr für Jahr eindrucksvoll, wobei jetzt Sommer 21 war vergleichsweise ruhig. Aber es wird wieder Action geben. Jetzt gibt es auch wieder neue Diskussionen um das neue Mestalla, ob es jetzt doch irgendwie weitergeht bis 24 Fertigstellung. Also über Valencia wird man noch das eine oder andere Mal wohl berichten müssen. Dann kommen wir doch langsam mal zum Meister, oder? Was wir da noch haben. Jetzt eben auch dadurch, dass Barcelona verloren hat, sind es 13 Punkte Vorsprung für Real Madrid. Das ist der höchste Wert, den Real Madrid jemals hatte. Zuletzt, also es gab auch schon mal 12 Punkte, das war zuletzt 1975 der Fall. Aber jetzt eben dadurch, dass Barca verloren hat, da auch ein bisschen Geschichte geschrieben. Es ist eine verrückte Saison. Wir hatten ja beide Atletico als Titelverteidigung getippt, aber irgendwie Real Madrid war dann doch einfach besser, weil Vinicius einen Riesensprung gemacht hat, weil Carlo Ancelotti irgendwie das Feuer neu entfacht hat, weil er auch die Balance hinbekommen hat zwischen Defensive und Offensive. Man hat ja mit 31 Gegentoren nur eins mehr als die beste Defensive mit Sevilla. Auch vorne einfach wieder ganz gut einfach die Mischung, die Balance hinbekommen. Deswegen verdiente Meisterschaft. Jetzt kam noch mal eine Frage vom Maurice, hat er uns schon im Oktober die gleiche Frage gestellt, von wegen Vinicius und Neymar. Er wollte jetzt noch mal nachfragen, wie wir das jetzt mittlerweile, diesen Vergleich sehen, auch weil Neymar in Paris eher von seinem Namen lebt und eher von den Anlagen her Vinicius absolut vergleichbar findet. Also ist schon mal eine klare Sache, dass das absolut der Durchbruch jetzt war von Vinicius und ich in der Hinrunde vielleicht noch ab und zu mal vorsichtig gesagt habe, so, ja, das ist ein sehr, sehr hohes Niveau, aber er muss es halten. Hatte dann vielleicht im Frühjahr auch mal ein kurzes Loch, was völlig okay ist, aber dann am Saisonende einfach auch nochmal geliefert. 20 Tore, 21 Vorlagen wettbewerbsübergreifend in 51 Spielen, das ist absolut spektakulär, das ist ein Weltklasse-Niveau und ja, rein von den Anlagen dieser Unterschiedsspieler sein im 1 gegen 1 oder wenn du auch 3 Gegenspieler hast, irgendwas Verrücktes versuchen und durchkommen, war umgedreht, 21 Tore, 20 Vorlagen, das war eine ganz große Saison von ihm. Ja, jetzt aber auch dann gerne noch ein zweites und ein drittes Jahr, dann kann man wirklich vielleicht auf Neymar-Niveau reden, weil den Neymar, PSG-Neymar, den vergleichen wir jetzt nicht, sondern müssen wir ja den Barca-Neymar vergleichen.
Darauf wollte ich hinaus.
Daran muss er gemessen werden.
Das wollte ich ansprechen. Du kannst sehr schlecht einen 30-Jährigen bei PSG, der die Taschen voller Geld und dementsprechend recht wenig Motivation und Eigenantrieb noch hat, vergleichen mit einem 21-Jährigen, der sein erstes richtig starkes Jahr gespielt hat. Ne, der eine, der Karriere, Richtung Karriereende und der hat halt einfach nicht mehr so viel Bock. Und der andere beginnt ja jetzt erst. Deswegen, da verbietet sich der Vergleich. Du müsstest wirklich beide in der Prime oder in der Prime, die Prime von Vinicius ist ja noch nicht annähernd, aber es ist das erste gute Jahr. Das müsstest du vergleichen. Wenn du einen allgemeinen Spielervergleich willst, so unabhängig davon, wie alt ein Spieler ist, ist Neymar für mich der ganz, ganz, ganz eindeutig talentiertere Spieler, weil er das Gesamtpaket hat. Also der Barca-Neymar, weil das war ja seine Prime, der konnte alles. Also für mich der Barca-Neymar einer der besten Spieler, die ich je in meinem Leben gesehen habe als Fußballspieler. Nur leider hat er halt dann diese Karriereentscheidung getroffen und seitdem geht es ja eher bergab. Also die Leistungen sind ja bestenfalls stagniert, wenn nicht sogar schwächer geworden und mittlerweile macht er, was er will, weil er da der Sonnenkönig ist. Ja, seine Karriere darunter.
Gibt es jetzt 9?
Gibt es jetzt vielleicht 9, über den sprechen wir gleich, aber deswegen der PSG-Neymar, das ist so eine Sache. Vinicius hat eine grandiose Saison gespielt, aber vom puren Talent für mich Neymar sogar noch eine Stufe über ihm, über Vinicius, weil er alles konnte. Er konnte ja nicht nur dribbeln, er war ja so unfassbar spielintelligent. Er hat ja Traumpässe gespielt mit Messi, mit Suarez, sich damals so blind verstanden, Bälle in den Winkel geschlänzt. Vinicius hat ein so ein Traumtor gegen Sevilla, kann ich mich erinnern, geschossen. Dieser strahlende 88. damals im Bernabeu. Neymar hatte sowas reihenweise drin. Also es war wirklich, ja, für mich Neymar der Bessere, um es kurz zu machen, aber das soll ja überhaupt nicht die Saison von Vinicius schmälern. Für mich einer der 3-4 Erfolgsgaranten von Real Madrid. Und ich hätte ihm diesen Sprung von letzter Saison auf diese Saison ja niemals zugetraut, dass er plötzlich so viele Tore schießt, dass er wirklich so einen starken Entwicklungsschritt macht. Das muss man auch absolut loben. Deswegen keinerlei Kritik, dieser Vergleich. Aber für mich Neymar das rundum krassere Paket in seiner Prime, wohlgemerkt.
Ja, das Zusammenspiel, was du gesagt hast, das hätte ich jetzt auch noch gebracht, von wegen Benzema und er natürlich Traumduo, 44 Torbeteiligung, das ist mit Abstand das beste Duo, danach kommen Juanmi und Borja Iglesias mit 26 in der Liga, aber damals das Trio MSN war schon auch nicht from bad parents, von dem her ist immer noch die Messlatte wahrscheinlich noch hochgelegt von Neymar, aber ja, warum nicht irgendwie da noch nachlegen und weiter irgendwie traumhaft kombinieren, weil jetzt wird er auch weiter Verantwortung tragen und kriegt jetzt nicht noch irgendwie einen Konkurrenten da in der Offensive. Würde ich sagen, machen wir noch eins später, weil jetzt ist noch ein bisschen das Thema Finale. 28. Mai, Real Madrid gegen den FC Liverpool. Und da hatte Tom uns auch noch gefragt, von wegen, ihr meintet, oder ich glaube eher ich, dass sich die Real Madrid Elf von selbst alleine aufstellt, ob das auch für Toni Kroos gilt, weil Tom schreibt, alle Remontadas liefen ohne ihn, er wirkte da teilweise überfordert, als er dann ausgewechselt wurde, ging es einfach. Ja, das ist mir bewusst, aber ich sage eben, für den Spielanfang, um erstmal auch vielleicht Liverpools Pressing auszuhalten, um einfach erstmal eine ruhige Kugel zu schieben, den Gegner sich ein bisschen dahin zu stellen, wo er kommen soll, sprich Liverpool rückt vielleicht ein bisschen weiter auf, bietet vielleicht doch ein paar Räume an, ähnlich wie im, was war es dann, Viertelfinale 2021, wo da eben auch diese eine Traumpass in Vinicius Lauf kam, weil Liverpool zu weit aufgerückt war, da ist ein Toni Kroos mit seiner Erfahrung schon erstmal gut und ein Toni Kroos ist in meinen Augen kein Joker, außer vielleicht du führst 3-0 und er soll ein bisschen das Spiel verwalten. Ja, aber wenn es dann darum geht, noch was zu erzwingen, es ist immer noch unentschieden oder du liegst sogar zurück, dann brauchst du einen Kammerwinger, dann brauchst du einen Rodrigo von der Bank, was, glaube ich, auch einen psychologischen Effekt hat. Jetzt weiß ganz Europa, hat gesehen, was die beiden bewirkt haben, als sie eingewechselt wurden gegen City und Co. Und auch wenn Liverpool die beiden an der Seitenlinie sieht, oh, die werden jetzt eingewechselt, da passiert noch was, Real glaubt noch dran und das, da kommt jetzt noch die zweite Luft. Deswegen ist es für mich logisch und auch klar, dass Kroos starten wird und Camavinga und Rodrigo erstmal auf der Bank sind. So, was glaubst du?
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Ja. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er da Toni Kroos in einem Champions League-Finale auf die Bank setzt. Das kann ich einfach nicht sehen. Vor allem, du hast es ja auch angesprochen, Kroos ist ja jetzt nicht als Joker, der das Spiel verändert und mit Energie belebt, bekannt, aber Camavinga eben schon. Also diese Option von der Bank, dir neue Energie, dir neue Impulse zu geben, genau dafür stehen Valverde und Camavinga. Und Ancelotti, der Trainer Fuchs, weiß das ja eh besser als jeder andere und als ich sowieso. Von daher glaube ich da auch schon dran, dass er die beiden so als Super-Joker aufsparen will. Außer, er sagt sich, er geht es einen Ticken defensiver an und lässt Rodrigo draußen und bringt stattdessen Valverde. Und spielt so ein
Valverde wird starten, ja.
Bist du sicher? Okay. Ja. Weiß ich nicht. Kann ja sein, dass er 4-3-3 oder eben 4-4-2 ist. Also Valverde auf rechts, aber der halt dann logischerweise defensiver als Rodrigo, der ja klassischer Rechtsaußenflügelstürmer spielen würde. Er hat würde. Jetzt
zuletzt schon im 4-3-3 vorne gespielt.
Genau, also genau.
Schon irgendwie.
Wobei es aber eher, ne, er ist ja logischerweise Mittelfeldspieler, sprich, der gibt ja ein bisschen mehr defensive Stabilität. Das kann ich mir vorstellen, aber Kroos wird beginnen, ja, da bin ich mir sicher.
Ja, was ist deine Prognose? Ich glaube schon, es wird schwierig, klar, es wird super spannend, auch ein cooles Spiel, weil Liverpool auch eine Top-Mannschaft ist, aber die gehen halt auch ein bisschen müde rein. Fabinho hatte gesagt, wir sind sehr müde und so weiter. Ich glaube schon, dass Real da mit der Erfahrung und dann vielleicht auch in der Verlängerung der zweiten Luft, weil sie jetzt zuletzt sich schonen konnten, nicht so eine lange Saison haben, dass sie das gewinnen werden. Also mein Tipp ist ein 3-1 für Real Madrid, wie eben schon im Finale 2018.
What?
Muss ich ja tippen.
Ja, weil 3-1, Junge, ey. Das ist schon sehr mutig. Als hätte ein 1-0 jetzt nicht ausgereicht oder ein 2-1. Nee,
vielleicht 3-1. Der Liverpool wird ja auch treffen.
Ja.
Treffen werden beide. Irgendwann muss ja einer aufmachen.
Gegen dieses Liverpool 3 Tore schießen. Ja, viel Glück dabei.
Nee. Ja, Van Dijk vielleicht verletzt jetzt Thiago auch. Das tut schon echt
gut. Ja, stimmt. Thiago hat sich gestern verletzt, musste ausgewechselt werden.
Ja.
Van Dijk hat gestern nicht gespielt, soll aber womöglich gerade so rechtzeitig fit werden. Aber wenn, dann bist du fit, aber nicht... Ne? Also einsatzfähig, aber nicht fit. So würde ich es wahrscheinlich eher nennen.
Wie Alaba.
So ein bisschen. Also das wären herbe Schwächungen. Salah wurde gestern, glaube ich, eingewechselt. Also sprich, nicht mal gestartet. Also der ist auch nicht bei 100%. Ja, hat jetzt eine Woche, aber ne, der ist auch nicht top fit. Das sind schon drei herbe Schwächungen. Und deswegen sage ich, Real Madrid hat wirklich, wirklich sehr, sehr große Chancen, die 14. europäische Krone sich aufzusetzen. Ich sehe irgendwie ein Duell auf Augenhöhe, um ehrlich zu sein. Ja, aber im Sinne von, das wird so super eng, ich sehe da kein 3-1, weder für die einen noch die anderen, sondern dann irgendwie ein vielleicht 2-1 ist oder es geht in die Verlängerung. Also super eng. Es ist auch erst Montag heute, ne? Ich habe jetzt noch nicht so das Bauchgefühl, um zu sagen, Bauchgefühle kommen erst kurz vorm Spiel, also am Tag vorher oder am Spieltag selber. Eine Woche vorher ist zu früh für ein großes Finale da schon. Deswegen will ich keine Prognose noch abgeben. Wie immer.
Troika drückt sich wie immer gut. Es wird in Paris sein. Real Madrid kann in Paris Geschichte schreiben. Das ist gegen Liverpool 1981 hat das nicht geklappt. Da haben wir das Finale verloren. Aber 2000 gegen Valencia hat das geklappt. Und ja, dann vor den Augen von einem Spieler, der jetzt auch gesagt hat, so, ja, er drückt im Finale Real Madrid die Daumen. Darauf ist jetzt mittlerweile geschissen. Das kann er sich sonst wohin stecken. Denn ich fühle mich betrogen. Der ganze Madridismo fühlt sich betrogen. Drogen verraten. Ein Jahr lang hält Kylian Mbappé Real Madrid hin und Real Madrid ist dann auch noch so blöd und gibt ihm diesen Freiraum und hat die Geduld und von wegen, ja, wir haben uns grob geeinigt im Sommer und wir machen das dann schon im nächsten Jahr, ist alles gut, wir vertrauen dir, wir lassen dir die Zeit, wir stellen dir keine Ultimaten, keine Fristen. Im Nachhinein blöd von Real Madrid, weil ja, vor 2 Wochen hätte er noch unterschrieben, irgendwas ist in der letzten Woche passiert. Aber ganz komische Kiste. Also die Entscheidung, die er getroffen hat, 50-50, für irgendwas muss er sich entscheiden, muss man nicht verstehen, sollte man respektieren, aber der Stil, der nervt mich, der nervt den Madridismo, dass das so, ja, 5 Jahre lang läuft man dem hinterher, er wird bejubelt von den Madridistas im Bernabeu und so weiter und jetzt sagt er doch noch ab und verlängert auch noch um 3 Jahre.
Ja, aber ganz ehrlich, da ist man ja selbst schuld, wenn man den Spieler eines anderen Vereins vergöttert. Ja, da bist du doch selbst schuld, dass du sowas machst. Wie kann man denn dem gegnerischen Spieler,
der blind vor Liebe,
zujubeln, wenn der gegen die eigene Mannschaft im eigenen Stadion, also im Bernabeu, spielt und da die auch noch abschießt, im Sinne von, also PSG ist ausgeschieden, aber er hat ja im Hin- und Rückspiel die Tore geschossen. Ja. Ja, da jubel ich doch dem nicht zu. Ja, Leute, wenn er, sobald er unterschreibt, könnte er ihm für immer zujubeln, aber solange er Gegner ist, Spieler des Kontrahenten, jubel ich dem doch nicht zu. Ich kann ihn respektieren, ich kann, ne? Das ist was anderes, aber zujubeln ist einfach, ey Leute, also da muss sich jeder Blanco, der das gemacht hat, einfach hinterfragen, was dabei eben ein bisschen falsch läuft. Ich kann das verstehen, dass man, ne, sehr großen Respekt hat, Anerkennung, auch irgendwo, also dass man sich wünscht, dass er kommt, dass er der neue Superstar in Weiß sein soll, verstehe ich alles berechtigt, aber solange er Gegner ist, solange er ein Trikot eines anderen Vereins trägt und gegen mich spielt, jubel ich ihm nicht zu. Da gibt es keinen Grund. Vor allem gibt es erst recht keinen Grund, weil das ja nicht mal ein Jugendspieler ist. Ist ja nicht so, dass der wie, weiß ich nicht wer,
Hakimi,
in der Jugend bei Real Madrid gewesen wäre und dann ist er halt gewechselt, so wie Eric Garcia oder Piqué bei Barca, ne? Mit der Hoffnung auf Spielzeit woanders. Man kann sich nicht durchsetzen, aber man ist, was weiß ich, Katalane oder Madrilene von Grund auf und dann kommt der verlorene Sohn, soll nach Hause zurückkommen. Da würde ich es halbwegs verstehen. Aber nichtsdestotrotz, ein Franzose, der mit Real eigentlich nichts zu tun hat, außer dass er Poster von Cristiano und Co. im Schlafzimmer hatte, dem jubel ich doch nicht zu, solange er noch bei PSG spielt. Also da geht schon mal los. Da ist jeder Madrilene, jeder Madridista selbst schuld, der sich da so weit aus dem Fenster gelehnt hat. Auch du bist selbst schuld, dass du dich so weit aus dem Fenster lehnst mit, ja, er wird auf jeden Fall kommen und da bin ich mir sicher. Sowas kann sich halt rächen für einen selbst emotional. Jetzt nicht, dass du da irgendwas mit am Hut hättest, aber wenn man sich so sicher ist und so blind vor Liebe, darum geht's ja, dass man dann verletzt ist, da ist man immer auch ein Stück selbst schuld, fürchte ich.
Absolut.
Und als Verein weiß ich nicht, wie sehr Real Madrid da selbst schuld hat. Das ist schwer zu sagen, ob Real, ob Perez da irgendwas falsch gemacht haben, hätte man ihn einen Vertrag unterschreiben lassen müssen oder gab es das vielleicht und er hat den gebrochen oder hat man so blind seinem Wort geglaubt, so, ja, ich werde kommen, ja, alles klar, gut, und dann, ne, war man da der Gelackmeierte oder ich weiß es nicht, da stecke ich nicht drin, da war ich zu nah nicht nah genug dran, aber unterm Strich so blind vor Liebe zu sein bei einem Spieler, der nicht aus Real Madrids Jugend kommt, der nicht mal Spanier ist, der nie eine Sekunde im Verein gespielt hat und dem dann zujubeln und dann wird dein Herz gebrochen, da bist du irgendwo auch, fürchte ich, selbst schuld.
Ja, auf jeden Fall. Das waren in dem Fall dann auch nur die Grada-Fans der RMCF, soweit ich das mitbekommen habe, im Hinspiel und auch im Rückspiel. Aber egal, ja, wir haben uns da viele zu sehr aus dem Fenster gelehnt. Ich allen voran, ich bin ja dann auch noch der Verantwortliche, dass ich dann die Hoffnung, die Träume bei den anderen, bei unseren Zuhörern, Zuhörerinnen dann auch noch so groß gemacht hat. Also da auch großes Pardon dafür. Meine Infos waren so, aber ich habe einfach nicht berücksichtigt, dass irgendwie PSG doch noch irgendein Ass im Ärmel war. Ob das jetzt irgendwie Macht im Verein ist und du kannst den Trainer kicken oder ob irgendwie sein Bruder bedroht wurde. Irgendwie bla bla. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Jetzt Montagnachmittag gibt da noch eine Pressekonferenz. Da wird jetzt auch nicht die ganz geilen Details verraten. Bin ich sehr gespannt. Aber ja, was die Madridista so ein bisschen nervt, ist einfach das Menschliche dahinter. Also hat uns auch Robin geschrieben, das Ironische ist doch, dass man immer dachte, Mbappé sei der Vorzeigeprofi mit Respekt. Und dabei ist er der Spieler, der fast ein Jahr ein falsches Spiel spielte. Genau, und um im Endeffekt irgendwie Real hinzuhalten und irgendwie bei PSG den Monster-Monster-Mega-Monster-Vertrag rauszuholen, das ist einfach irgendwo, man dachte irgendwie, dem geht es um andere Werte, um irgendwie Historie, will Weltfußballer werden zu einem großen Verein. Aber im Endeffekt ist er auch nur einer wie vielen, die einfach das Maximale für sich rausholen wollen. Und das hat er da jetzt
gezeigt. Ja, aber Thema falsches Spiel würde ja voraussetzen, dass er schon vor einem Jahr wusste, dass er nicht kommt und den Verein hinhält. Und das würde ich dann schon negieren, das glaube ich nicht. Sondern er wollte ursprünglich kommen, letztes Jahr, durfte nicht. Ja. Und in einem Jahr vergeht halt so viel Zeit, dass sich Meinungen, Wünsche, Träume ändern können, dass sich Situationen ändern, dass du auch...
Doch nicht dein Kindheitstraum.
Ja, aber das muss er ja selbst sagen, ob das immer noch sein Kindheitstraum ist oder ein, wäre schon cool, wenn, aber wenn auch später, dann halt, so, kann ja auch sein. Also Kindheitstraum klingt ja auch wieder so hochtrabend. Das sind ja trotzdem Profifußballer. Am Ende des Tages ist es ein Vereinswechsel. von Verein A zu Verein B. Und man sollte nicht vergessen, dass PSG ja mehr oder weniger sein Kindheitsverein ist, weil er aus der Gegend von PSG Paris ja, kommt. Und das ist ja, die Verwurzelung mit Paris ist ja wesentlich größer. Und ich habe das Gefühl, Madrilen, Madridistas projizieren eine Verwurzelung zu Real Madrid, die so nicht da ist, sondern das sind Poster in seinem Zimmer. Das ist schön und gut, dass er natürlich als Kind mal träumte. Ja, ich habe als Kind auch davon geträumt, was weiß ich, was zu machen. Ja, und dann irgendwann, das Leben ist halt dann anders und irgendwann ändern sich auch Prioritäten und Wünsche. Ne? Das sollte man auch nicht vergessen. Man sollte auch respektieren, nochmal, der kommt aus Paris. PSG ist schon viel eher sein Verein.
Klar, deswegen war auch der Wechsel 2017 nachvollziehbar von Monaco nach Paris, dort weiterreifen zum Weltstar. Aber er muss doch auch so reif, so intelligent sein, einzusehen, dass jetzt der Zug Real Madrid auch abgefahren ist. Also auch wenn dann 25 der Vertrag ausläuft, ist er immer noch, keine Ahnung, 26, 27 Jahre alt. Nein, du hast es dir jetzt verkackt einfach bei
Gut, Real Madrid. Gut, aber nochmal, das Thema war ja, er hat uns verarscht, hingehalten, falsches Spiel gespielt. Nee, das würde ja bedeuten, dass er von Anfang an nicht kommen wollte. Er wollte kommen, er durfte nicht weg und innerhalb eines Jahres passieren halt einfach Dinge. Das ist doch völlig normal bei den Menschen, dass sich Wünsche, ja, das Leben einfach aber ändert
für ihn. Was kann denn PSG dann noch?
Die haben ihn mit Geld zugeschüttet, das eine. Er merkt halt, wow, mit Messi spielen ist geil. Das ist ja auch vielleicht ein Grund. Das hat er, glaube ich, sogar in einem Interview gesagt. Das habe ich gestern auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht, Quelle kenne ich jetzt nicht, aber dass da stand, ja, auch mit Messi spielen, dem besten Spieler vielleicht aller Zeiten, meiner Meinung nach, ist etwas Besonderes. Das kann er auch nur noch ein Jahr tun, höchstwahrscheinlich. Ne, Messis Vertrag läuft ja jetzt in einem Jahr aus. Auch das könnte eine Rolle spielen, dass er sagt, ich will nochmal oder weiterhin mit Neymar und Messi zusammenspielen, weil das für mich so ein krasses, also wir sind so ein Trio, das kann ich auch nicht mehr ewig machen, beide sind ja schon 30 plus. Auch das kann einen Grund spielen. Ein Grund kann spielen, dass er dann doch nicht von seiner Familie, von seinen Freunden, vielleicht von seiner Freundin, keine Ahnung, sich oder wegziehen wollte oder dass er sein Umfeld einfach verlassen will, dass seine Freundin vielleicht gesagt hat, weiß nicht, ob er eine hat, aber jetzt mal nur spekulativ, wir sind ja alle Menschen, sowas spielt ja eine Rolle für familiäre Situation, dass er sagt, ja, ein anderes Land ziehen kommt mir dann doch zu früh, er ist ja, wie alt ist er, 23, glaube ich? Also ja, er ist ja noch sehr, sehr jung. Die meisten wechseln eher später in der Karriere, nicht so jung. Auch das kann eine Rolle spielen. Natürlich spielt eine Rolle, dass er absolut mit Geld zugeschüttet wurde und nicht nur das, sondern dass er auch Macht hat. Auch das macht natürlich etwas mit einem Spieler, dass du merkst, ich bin da der absolute Nummer 1 Superstar, der Sonnenkönig, der ist ja mehr als ein Spieler bei PSG jetzt. Der kann wahrscheinlich sogar darüber entscheiden, wer Trainer und Sportdirektor wird. Also auch diese Macht, auch das ist ein Puzzlestück, das spielt einfach irgendwo eine Rolle. Das Familiäre spielt eine Rolle, dass ja seine Mitspieler, wie wohl du dich in einem Verein fühlst, dass er einfach sagt, ja doch, mir gefällt es da so gut. Ich will jetzt noch nicht wechseln. Er kann ja irgendwann mal wechseln. Das sind alles so Gründe, das ist auch persönlich. Das muss man auch einfach respektieren bei jedem Menschen. Und deswegen würde ich nicht sagen, er hat uns verarscht. Ja. Sondern Dinge ändern sich halt über den Kurs einer Saison, eines Jahres mal. Das ja, ist halt schwer zu
schlucken. Entscheidung respektieren, ja, aber
es ist schwer zu schlucken. Ich verstehe es auch, dass man sagt, wir haben jetzt gewartet, alles für dich getan und du lässt uns... Du zögerst und zauderst und lässt uns warten und dann entscheidest dich gegen uns. Ich kann verstehen, dass man da verletzt ist, dass es bitter ist.
Aber mündliche Zusagen auch vor 2 Wochen, dann doch noch irgendwie 100% Bildrichter und dann auch nur Paris mit SMS-Absagen. Da hast du so viel
Das mit SMS-Absagen, das ist halt, aber ganz ehrlich, auch das kennt ja jeder, ne? Jeder hatte mal ein Date, eine Freundin, irgendwas, die dann nur per SMS oder sich nicht mehr melden.
Zum Glück nicht geghostet werden.
Also auch das menschlich, leider ja auch menschlich, ne? Dass jemand nicht die Schuspe hat, nicht den Mut hat, jemand anderen abzusagen und der ist dann natürlich erst recht doppelt gekränkt, nicht nur weil er verarscht wurde im Sinne, sondern auch weil der Stil schlecht ist. Aber auch das ist einfach, gehört ja zum Leben dazu. Also, leider gehört es dazu. Ne? Nicht, dass ich das jetzt gutheiße. Ja. Ja, also es ist eine blöde Sache, aber wenn man sich in die, man muss ja versuchen, sich in die Situation des Spielers zu versetzen. Wenn ihr aus Paris wärt, bei PSG, dieser Monster-Mega-Superstar sein könnt, bei euch zu Hause, vor eurer Haustür, ihr seid aus Frankreich, ihr seid aus Paris, da wohnt eure Familie, eure Mutter, die setzt euch vielleicht natürlich auch ein Floh ins Ohr, der Verein macht dich zum absoluten Monster-Mega-Superstar, wie es ihn eigentlich zu diesem Zeitalter gar nicht mehr geben kann. Und dann ist das trotzdem eine 50-50-Entscheidung, aber die Nadel, ne, schlägt halt Richtung Blau aus und nicht Richtung Weiß. Das, ja, es ist irgendwo auch ein bisschen menschlich nachvollziehbar, um ehrlich zu sein, so allgemein gesprochen.
Ja, wie gesagt, ja, kann man dann auch respektieren, aber Art und Weise, ich wiederhole mich. Ich habe auch schon sehr viel da gesagt in dem Extra-Stream da am Sonntagabend, der ging auch über eine Stunde, wo wir auch noch über den Faktor Zidane geredet haben und was das jetzt für die, auf die Mannschaft für Auswirkungen hat, was in der Zukunft gehen könnte noch mit Mbappé und Real. Und ich hätte jetzt hier noch das Thema noch mal ein bisschen das, den finanziellen Aspekt, auch La Liga hat sich ja geäußert und da hat sich der Tom auch noch bei uns gemeldet und er schreibt, bei den Summen, die da bei Mbappé jetzt genannt werden, fragt man sich schon, wo es Financial Fairplay geben soll. Barca musste Messi wegen diesem scheiß Salary Cap gehen lassen und PSG zahlt gefühlt 1 Milliarde an Spielergehältern. Da könnte ich im Strahl kotzen. Salary Cap wäre ja super, aber nur, wenn es jede Liga hätte. Irgendwie haben La Liga-Teams teilweise schon einen kleinen Wettbewerbsnachteil dadurch.
Ja.
Haben wir auch schon oft gesagt, ja. Das ist an sich eine gute Sache, aber wenn da manche Mannschaften machen können, was sie wollen, und La Liga hat ja auch geschrieben, von wegen schon 600 Millionen Miese hat PSG gemacht und ihr Gehaltsgefüge auch irgendwie minus 700 Millionen Euro oder umgedreht die Zahlen, das kann jedes normale Unternehmen, auch Barca würde da irgendwo in die Knie gehen und trotzdem kann PSG weitermachen, was sie will, genauso City,
das geht nicht. Das ist das, was mir tatsächlich sauer und bitter aufstößt, dass PSG da schlicht und ergreifend Wettbewerbsverzerrung betreibt, für die gelten Marktregeln, Marktgesetze nicht. Sie können machen, was sie wollen. Sie können den Spieler absolut nicht marktgerecht mit Geld zuschütten, wie sie wollen. Das ist fast schon wie Monopoly-Geld. Die erfinden, dann nehmen sie halt einfach einen zweiten Stapel aus der Kasse und hier hast du das noch,
hier noch
und
ein
dann noch einen Stapel. Und alle anderen Vereine, mit Ausnahme von zwei oder drei, nämlich City ist der zweite und was weiß ich, vielleicht gibt es noch einen dritten, Leipzig oder so, die müssen sich an den Markt halten, die müssen Geld generieren durch Sponsoren, durch Werbeeinnahmen etc. Die können nur das ausgeben, was sie irgendwo einnehmen, natürlich mit ein bisschen Spielraum. Grüße an Barca, die dann Kredit aufnehmen, anderes oder aber trotzdem, ne, irgendwann hast du kein Geld mehr und dann kannst du es nicht ausgeben. Und das gilt für PSG nicht. Und das ist das, was mich so stört und aufstößt, das ist einfach Wettbewerbsverzerrung. PSG betreibt Wettbewerbsverzerrung. Das ist ein von einem Staat alimentierter Verein, für die Geld keine Rolle spielt und die verzerren den Markt. City macht das Gleiche mit Haaland übrigens. Ne? Nur City kann dem und PSG können dem bezahlen, was sie sich wollen. Und er kann verlangen, was er will, weil er weiß zumindest, die zwei Vereine können mir alles zahlen. Zum Nachteil natürlich dann von Bayern, von Barcelona, auch von Real Madrid, diesen Spieler einfach nicht bekommen können. Das ist für mich persönlich das viel, viel größere Thema, das ist die viel schlimmere Sache. Und PSG, offenbar gibt es ja keine Konsequenzen. Sie können das ja im Endeffekt jetzt beliebig mit jedem Spieler machen. Stell dir vor, Vinicius hat jetzt nächstes Jahr sein Ober-Mega-Durchbruch, dann kacken die den zu mit Geld.
Florian Wirtz,
Ansu Fati, sie können einfach, Barca bietet dann, was weiß ich, 15, 20, 30 Millionen, die sagen, ja, hier hast du 70, weil uns das völlig scheißegal ist. Die können Geld erfinden, Geld ist für uns nur eine Zahl auf dem Papier. Das ist das viel Schlimmere. Da muss, finde ich, die UEFA einschreiten. Irgendwie Regularien, Möglichkeiten finden. FFP war ja früher, ein kleiner Papiertiger, das ist jetzt absolut lächerlich geworden, aber da muss es irgendwas geben. Von daher, so lächerlich
Papiertiger ist gut.
So lächerlich sich dieses Statement von Tebas von La Liga liest, aber im Kern ist da Wahrheit dahinter. Es kann nicht sein, dass Oligarchenvereine, staatsalimentierte Vereine den Wettbewerb so verzerren können, wie sie es wollen, indem sie einfach Geldsummen erfinden, weil sie unersättliche Reichtümer und Geldquellen haben. Dadurch schadest du dem Fußball, weil nur zwei Vereine das machen können und sonst niemand. Das ist nicht okay. Und das ist das, was ich so schlimm finde an der Causa Mbappé.
Ja, also die Mitteilung von La Liga haben wir natürlich auch übersetzt bei Real Total. Tebas selbst hat ja auch geschrieben, Al-Khelaifi ist so gefährlich wie die Super League. In La Liga, den Statements fallen dann Worte wie skandalös und eben, dass La Liga ein Klage einreichen will oder schon hat gegen PSG bei der UEFA, bei französischen Steuerbehörden. Aber ja, das sind eben genau die Stellen, die auch irgendwo Interesse daran hatten, dass Mbappé bleibt. Sprich, französische Regierung hat natürlich auch gesagt, Mbappé muss bleiben. Da würde die Steuerbehörde vielleicht auch ein paar Augen zudrücken, dass die irgendwie, was weiß ich, 2 Milliarden miese Ausgaben haben, aber nur 1 Milliarde einnehmen, so grob. Und auch die UEFA, da ist ja mittlerweile Al-Khelaifi durch das Super League-Fiasko, hat er sich ja überall hochgewurmt. Also er ist im UEFA-Exekutivkomitee ist er mit drin, Präsident der European Club Association und ja auch durch sein Nein an die Super League ist er eigentlich bester Freund von Schäferin. Also da brauchen wir uns auch keine Hoffnung machen, dass da jetzt mal wieder PSG oder auch City mal wieder irgendwo eine Sanktion erwarten. Das wurde ja eh alles noch gekippt im Nachhinein, also brauchen wir uns keine Hoffnung machen, dass La Liga da irgendwas bewirken kann. Es ist ein nettes Zeichen, aber ja, auch da zahnloser Tiger, Papiertiger im Endeffekt. Ja, soweit die Mbappé-Causa.
Soweit die Mbappé-Causa. Mal gucken, was PSG nächstes Jahr macht.
Gegen wen sie dann rausfliegen.
Ja, also im Endeffekt als neutraler Fußballfan, das ist jetzt auch nichts Neues, muss man einfach dem Gegner vom PSG die Daumen drücken, ne? Das ist halt einfach so, weil das einfach Wettbewerbsverzerrung ist. Das ist einfach nicht gut für den europäischen Fußball, dass ein Verein da machen kann, was er will, mit Milliarden um sich schmeißt. City hat ja auch, niemand hat so viel Geld ausgegeben wie City, ne? Für Transfers, können kaufen, wen sie wollen. Hier 50 da, 50 da, 60 da, ja. 70.
Grealish, egal.
Das ist nicht gut. Deswegen bin ich kein Fan von Tebas grundsätzlich, aus verschiedensten Gründen. Aber da spricht er immer wieder Wahres an, dass er einfach sagt, die Staatsvereine, die zerstören den Fußball, weil sie einfach den Wettbewerb von hinten bis vorne verzerren. Und das kann nicht Sinn der Sache sein. Deswegen umso schöner, um den Bogen zu spannen zu unserem Einstieg, umso schöner, dass ja Traditionsvereine wie Rangers und Eintracht Frankfurt im Finale standen und dass die Eintracht da den Pokal gewonnen hat. Oder fast Fairy Tale in Deutschland, DFB-Pokal-Finale, dass Freiburg da ins Finale kommt. So sollte es sein, so sollte der Fußball sein, dass Vereine, die fair, die gut, die sauber arbeiten, die sich das erarbeiten, Erfolg, da tolle Leistung
erfinden müssen
auch. Betis, Copa del Rey-Sieger in der Saison. Da ziehe ich meinen Hut vor und da bin ich dann auch als neutraler Fußballfan in dem Fall, wünsche ich diesen Vereinen Erfolg und freue mich, wenn sie diesen Erfolg haben. Ja, und das Gegenteil ist halt dann bei den Staatsvereinen der Fall.
Genau. So, von einem harten, traurigen Thema, wie gesagt, ich kann euch den Stream nochmal empfehlen, da gab es noch viele weitere Themen von mir. Kommen wir jetzt noch zu was Positivem, einem schönen, runden Abschluss der Saison, also zumindest unserer Tiki-Taka-Tippspiel-Saison. Denn es ist tatsächlich noch passiert, am letzten Spieltag gab es doch noch einen Führungswechsel. Schade an Benjamin, der 87er, musste die Führung doch noch abgeben an unseren Kumpel Mixel. Der war in der ganzen Saison nur einmal auf Platz 1 und das jetzt am allerletzten Spieltag. Ich kann das nicht fassen.
Vor allem, also ich muss ja anfangen mit wirklich Congratulations, Glückwünsche, ja, Gratulation
Respekt
an den Mixel. Aber Alter, wie unverdient kann denn so ein Sieg sein? Das gibt's ja nicht.
Nach der Hinrunde also, Platz 17.
Ich will um Gottes Willen nicht wie ein schlechter Verlierer. Also, ich war ja nicht im Titel. Nö. Ich bin ja dann am Ende nur Achter geworden. Aber ja. Alter, wie unverdient kann denn ein Sieg sein? Man redet, und dann sind wir wieder beim Thema. Ja, wenn du am Ende der Saison auf Platz 1 stehst, dann hast du es verdient. Naja, aber wenn du nur einmal an 38 Spieltagen Erster bist und das just am letzten Spieltag, dann hast du es vielleicht auch nicht ganz so verdient wie der 87er, der sich... Boah, weiß ich nicht, wie ich fühlen muss. Wie Schalke 04 damals gegen die Bayern, ne? Sieger der Herzen.
Ja, es gab schon viele Führungswechsel. In der Hinrunde war noch Karim Saar irgendwie der Erste. Der ist mittlerweile jetzt 12. Da auch Paul Scrimmis hat man ja lange gesagt, so, boah, was macht der denn als BVB-Fan da oben? Jetzt der 87er, die letzten 2-3 Wochen immer oben gewesen. Aber irgendwie, Mixel, wie gesagt, von der Hinrunde Platz 17 nach und nach da hoch. Die Pünktchen gesammelt wie das Eichhörnchen. Increible. Und ich hatte schon mir gedacht, nach den ersten beiden Spielen, also es war ja der Rückstand zwischen den beiden vor dem Spieltag, waren nur 6 Punkte. Aber dann waren irgendwie die ersten beiden Spiele, Real gegen Betis 0-0 und Rayo gegen Levante, die hat da beide die Tendenz richtig gehabt, ansonsten keiner. Schon mir gedacht, oh, da geht noch was. Und dann auf einmal geht Atletico in Führung, er hat auch auf Atletico sich getippt und auf einmal ist er auf der 1 und ich habe ihm irgendwie 20 Nachrichten geschickt. Was? Das wird echt was. Verrückt, verrückt, verrückt.
Also man kann ja hier ein bisschen so Statistiken nachschauen bei Kicktipp. Und der 87er war tatsächlich von Spieltag 30 mit zwei Ausnahmen nicht Erster, nämlich am 32. war er Zweiter und jetzt am 38. Zweiter.
Ach, das siehst nur du als
Achter. Weiß ich gar nicht.
Egal.
Bei Gesamtübersicht bin ich drauf und dann Platzierung. Ich weiß nicht, ob es. Also auf jeden Fall, er war fast seit dem 11. Spieltag, durchgängig, der 87er oder 78er, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht, seit dem 11. Spieltag durchgängig in den Top 7. Durchgängig. Besser oder konstanter war übrigens nur Paul Scrimes. Der war auch durchgängig in den, warte mal, seit dem, pass auf, 23. Spieltag durchgängig in den Top 5.
Top 3.
Top 5. War Fünfter, mal Vierter, Sechster, zweimal. Also das ist konstant. Deswegen, da bin ich dann schon beim Thema Mixel, nimm's mir nicht übel, aber ein bisschen glücklich war schon der Sieg. Ich ziehe meinen Hut vor jedem, der, also grandiose Leistung, ne? Nochmal Glückwünsche dahin, aber es war schon ein bisschen Huesca-mäßig in der Segunda Division. Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren waren die auch nur einmal Erster, just am letzten Spieltag. Daran musste ich jetzt denken, als ich das gesehen habe.
Schon.
Aber es war spannend, also coole Sache. Grundsätzlich ist mega spannend. Die Bonuspunkte übrigens als Info für alle, die mitgemacht haben. Die habe ich ausgewertet, also sie sind schon drin. Es ist wirklich die Endtabelle. Bonuspunkte wurden schon mit reingenommen. Ihr konntet ja alle die 4 Champions League Teilnehmer tippen. Den
3 Absteiger, Torschützenkönig.
Genau, Torschützenkönig, Benzema, und ich musste das händisch eingeben. Deswegen Bonuspunkte sind schon mit eingeflossen. Da war Mixl übrigens auch, und auch da muss man den Hut verziehen, ich glaube der zweitbeste bei den Bonusfragen.
Ja, 28 Punkte. Karim nur hat Karim, 32, Florian 200 und Karim.
Genau, nur Karim war besser. Also Konstanz, einfach, er war konstant am Ende, aber es war eine Punktlandung.
Bleibt da Geschmäckle. Aber trotzdem wird es natürlich noch eine kleine Siegerehrung, noch einen Preis geben. Vielleicht überlegen wir uns auch was für einen zweiten und dritten, also für Benjamin dann noch den 87er. Und Fipsi ist ja auch unser Kumpel, der auch Dritter. Könnte man jetzt sagen, hier haben wir die irgendwie hochgecheatet, Max und Philipp. Nee, das haben die irgendwie selbst hinbekommen. Und ich schäme mich ja umso mehr. Ich bin 14. Mit meinen 500 Pünktchen. Du hast immerhin noch auf Platz 8 geschafft.
Ja, wobei,
immerhin
auf Platz 8 geschafft. Ich habe ja gebottelt. Ich habe 2 Punkte am letzten Spieltag. Das ist ja
dünne.
Mein schlechtester Spieltag von allen, war der Spieltag jetzt der letzte. das ist bitter. Also mein Ziel war am Ende Top 5 europäisch spielen. Das habe ich leider nicht geschafft. Zu viele Unentschieden
getippt.
Bilbao. Unterm Strich. Wobei, ja, bei vielen Tipps kann ich mir jetzt nicht groß den Vorwurf machen. Ist halt manchmal so. La Liga ist halt manchmal schwer zu tippen.
Ich hatte immerhin alle 3 Absteiger-Duelle, Parallelspiele richtig und da immerhin.
Mein Ziel war vor dir zu landen. Das habe ich bei Kicktipp geschafft. Das habe ich in der anderen, also bei unseren vereinfachten Tipps. Die du immer auf Grafiken stellst, da habe ich auch gewonnen. Das war mein Ziel. Also vor dir landen war mein Ziel. Top 10 ist ja trotzdem nicht schlecht. Von 50 plus Leuten, die da mitgemacht haben, oder ich glaube 48 haben regelmäßig mitgemacht. Viele haben ja hinten raus dann nicht mehr getippt. Ist das ja trotzdem nicht schlecht. Also so unzufrieden bin ich mit meiner Leistung nicht. Es ist halt bitter, dass ich hinter Mixel lande. Weil ich glaube, ich trete ihm nicht zu nahe, wenn ich sage, so genau verfolgt er, glaube ich, La Liga gar nicht, oder?
Er kann bestimmt die Spiele, die er in La Liga gesehen hat, an 2
Ja, ich glaube nämlich auch.
Klassiko hier.
Ich glaube nämlich auch. Deswegen, das macht es ein bisschen bitterer aus unserer Sicht hinter ihm zu
landen.
Aber auch beeindruckend.
Er hat mir nur heute Morgen geschrieben, von wegen, ich wurde ja durch euch aber auch immer bestens informiert, von dem her. Daher hat er die Tipps immer so richtig gesetzt und gut. Und bei eben unseren Tiki-Taka-Tipps, da hast du mit 184 zu 177 gewonnen. Vergangene Saison warst du mit 177 zu 160 der Sieger und ich hatte damals noch geschrieben, nächstes Jahr hole ich dich ein, also immerhin deine Punktanzahl, die 177 habe ich geholt. Chapeau und Respekt auch dafür.
Vamos.
Und ich hatte auch nochmal bei den Tiki-Taka hier bei unserem Kick-Tipp-Runde geschaut, seit der Geburt von Lewis. Ich habe es ja immer gesagt, ging es für mich bergab. Damals war ich noch Zweiter tatsächlich und danach jetzt wirklich durchgereicht auf die 14. Also irgendwie ist mein Kopf vielleicht doch woanders und mal gucken. Man hat jetzt nicht gehört, ob die Zähne mittlerweile raus sind, aber da schaue ich
gleich. Ja, stark. Also, schön, dass du eine Ausrede parat hast. Und einen Grund für dein blamables Scheitern außerhalb der Top 10. Das ist einfach zu wenig, Herr Kern. Ja?
Ja,
vor allem, ich sehe gerade, Sinan hat den letzten Spieltag nicht mal getippt. Also, du hast sogar mehr Spieltage getippt als er und bist auch trotzdem hinter ihm. Das sollte dir auch zu denken übrig Denken geben.
Ja.
Naja, nächstes Jahr kann es nur besser werden. Wobei.
Ja, freue ich mich jetzt schon. Ja, habe ich auch Bock. Da kommen dann auch noch ein paar Leute mehr dazu. Man sieht ja, dass wir das auch aktiv machen, immer ansprechen, die Grafiken.
War cool.
Dass da die Leute erwähnt werden.
Wer auch immer die Idee hatte. Coole Idee.
Ich natürlich.
Ja, natürlich. war eine coole Sache. Und du hast gesagt, du willst jetzt hier. Ich sträube mich ein bisschen dadurch, dass der Mixel gewonnen hat, aber du willst einen Preis übergeben, ne?
Ja, doch. Muss
ich. Ich würde ihm ein Bier ausgeben und hier. Nimm.
Na, du willst ja nur reinspucken ins Bier, weil das nicht
verdient. Abgestandenes Bier. Ich kaufe ihm einen Kasten Oettinger, ganz ehrlich. Ja. Oh,
die 9 Euro.
Genau,
die auch. Die, mal gucken.
Nee, keine Ahnung. Nee, da überlegen wir, was du hast gesagt. Einen Pokal willst du spendieren.
Ja, irgendwie. Mal gucken. Oder Medaillen für alle drei. Muss ich mir nochmal was überlegen.
Ihr bekommt es auf jeden Fall auf Social Media natürlich mit. Auf Instagram und auf Twitter. Uns bitte folgen da.
Vielleicht machen wir noch ein Video dazu. Dann kann ich dir gleich deine Iskender geben und Max den Preis. Dann habe ich irgendwie zwei Fliegen.
Habe ich eigentlich was gewonnen, dadurch, dass ich vor dir gelandet bin?
Mein Respekt.
Der ist nichts wert. In einer Woche ist der wieder weg.
Ja, ist so. Weil du wieder auf Liverpool tippst. Ja.
Aber, haben wir um nichts gespielt, gewettet? Ich weiß es nicht mehr. Meine Erinnerung lässt mich da immer im Stich. Gab es da keinen Einsatz bei uns, wer am Ende? Die Hörer sollen uns das bitte schreiben. Hörer, Leser, Follower. Mhm. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Haben Nils und ich um irgendwas gespielt bei den Tiki-Taka-Tipps, bei unserem Duell? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe ja schon, denn sonst wäre es ja für die Katze. Ich brauche ja einen Anreiz, dass ich hier. Ne? Ja. Weiß ich nicht.
Nee, auch wenn ich so den allerersten Post auf Instagram nochmal anschaue, mit der Abschlusstabelle, die wir getippt haben, da ist nichts. Und hier bei den Tiki-Taka, das sind die Ergebnisse. Hier sind die Spiele noch ohne Ergebnis. Steht jetzt auch nicht. Ich damals nur gejammert, bitte nicht zu viele anmelden. Ich will zumindest unter die Top 50 kommen. Naja, das habe ich ja noch geschafft irgendwie. Naja. Ja, gut, Leute, das war jetzt auch ein bisschen so Finalvorschau. Da wird es jetzt nichts noch extra geben zu Samstag. Dann aber Montag nehmen wir ein bisschen da Finalrückblick auf und dann versuchen wir dann auch eben unsere großen Tiki-Taka-Awards mit Enttäuschung der Saison, Trainer der Saison, Spieler. Gut, das dürfte klar sein. Da Team der Saison, da ist ja noch, glaube ich, Florian Mitterer dran, irgendwie auf dem Discord-Kanal rumzufragen. Wer da welche Spieler so nominieren würde, damit wir auch eine Community-Elf haben, damit da nicht Jordi Alba reinkommt.
Hey! Aber, was soll denn das hier?
So ein kleiner Hinweis an die Leute. Hinweis.
So viel zum Thema, ich habe deinen Respekt gewonnen. Ja? Das hat einfach 30 Sekunden angehalten. Oh Mann, ey. Also wer übrigens beim Discord-Channel mitmachen will, also bei der Tiki-Taka-Community-Elf oder generell in unserem Discord-Channel mitquatschen will, unter patreon.com Tiki-Taka-Podcast könnt ihr euch in der jeweiligen Kategorie anmelden. Gibt es ja verschiedene und manche haben als Benefit eben den Discord-Kanal. Guckt da mal rein, werdet gern Supporter, sofern ihr Bock darauf habt und auch nächstes Jahr nur Supporter können ja bei Tipi-Taka mit tippen. Das nochmal als Hinweis. Ist natürlich noch ewig Zeit, bis hier August oder wann es losgeht, aber ich will es nur abschließend erwähnen. Nächstes Jahr gibt es natürlich wieder ein Tippspiel und alle Supporter, alle Patreons können da mitmachen. Also, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr euch zu duellieren, gerne supporten auf patreon.com/tiki-taka-podcast.
So ist es. Puh, eine Stunde 21, okay, das war unsere 142. Folge, gab ja auch viel zu besprechen über du weißt schon wen und so weiter. Und ja, nächsten Montag oder vielleicht auch Dienstag hören wir uns dann wieder. Danke fürs Einschalten, wie immer, für die ganze Saison, hat es riesig Spaß gemacht mit euch. Tiki-Taka-Community, beste Community, wie immer. Danke dafür auch an Alex für deine Zeit immer und deine Expertise. Ein bisschen Respekt. Ja, gut. Also Leute, schöne Woche, geiles Finale. Allen
Madridistas viel Spaß beim Finale. Erfolg, weiß ich noch nicht. Ja. Aber zumindest viel Spaß. Also wird nochmal ein Saison-Highlight. Das können wir ja schon mal sagen. Fühlt sich jetzt natürlich nicht so geil an durch den Mbappé-Tiefschlag für den Madridismo, aber in das vier, kommt. Fünf Tagen sieht die Welt anders aus. Genau. Von daher wird das ein geiles Finale. Ich sag's dir ganz ehrlich, in 3-4 Tagen könnte mein Bauchgefühl Richtung weißes Lager ausschlagen. Mal gucken. Ich sage jetzt nicht, das wird okay. So kommen oder die werden gewinnen. Das traue ich mich gar nicht auszusprechen, dann kriege ich Ärger mit den Barca-Fans. Aber es wird auf jeden Fall ein pickepacke, spannendes, tolles Endspiel, auf das wir uns freuen. Und danach, Montag oder Dienstag, hören wir uns wieder, besprechen das und alles Weitere ebenso. In dem Sinne,
SOS. Hala Madrid a todos. Hasta la próxima.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.